Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Gästeliste Geisterbahn. Der Podcast.
Es ist die Bahn der Gäste. Es ist die Gästeliste der Bahnen. Es ist die. Ja, naja, es ist. Naja, man schwimmt ja Bahnen im Schwimmbad. Und die sind anstrengend. Aber es gibt Bahnen, die sind cool, die machen Spaß und die sind mit Herrn, Donny und Nils und Maria und da seid ihr heute gelandet. Herzlich willkommen und hi, Herr und Nils, was geht ab?
Es ist ja nicht die Bahn der Gäste, sondern der Geister.
Ja. Ach so.
Es ist ja nicht die Gästebahn, Geisterliste, Gästebahn.
Aber das ist die große Frage, schwimmen Geister auch in Bahnen im Schwimmbad?
Gibt es Unterwassergeister überhaupt?
Naja, es gibt doch das Wassergespenst von Harrowby Hall.
Ist das bei Harry Potter?
Nee, das ist so eine alte Geistergeschichte, so eine uralte, traditionelle, hoffe ich, dass ich jetzt nichts Falsches erzähle, aber ich hatte als Kind eine Geisterplatte, die hieß, glaube ich, Gespenstergeschichten oder so. Und da waren so mehrere Geschichten drauf und die sind zum Teil, glaube ich, so überlieferte, fast wie Märchen im Grunde genommen, so alte Geistergeschichten. Und eine war das Wassergespenst von Harrowby Hall, über eine Familie, die ein Haus kauft, eben Harrowby Hall. Und da ist vorm Kamin auf dem Teppich so ein Wasserfleck und der geht einfach nicht weg. Und dann werden sie heimgesucht von diesem Gespenst, das irgendwie da, weiß ich nicht, ertrunken ist oder whatever. Und dann müssen sie da, I don't know, irgendwie den Fleck trocken füllen oder ich krieg's nicht mehr zusammen, keine Ahnung. Aber ja. Irgendwie
Salz
so.
Drauf.
Und die ist aber eigentlich nett, aber die ist halt so haunted irgendwie und deswegen müssen sie ihr irgendwie helfen, diese Wassergeschichte loszuwerden.
Die ist nett, aber ist verdammt horny.
Ja, die ist auch horny. Das wäre ich als Gespenst. Ich wäre als Gespenst so ein Wichsfleck. Genau, ich wäre als Gespenst so ein Wichsfleck und würde so im Nachtzimmer.
Oh nee. Immer ja, wie Slimer. Kommen. Ich meine, Slimer weiß man ja auch nicht.
Slimer.
Aber ich finde die Vorstellung schon witzig, so Nils als, jetzt sagen wir mal nicht Wixfleck, sondern einfach mal so, als wirklich so ein Geist halt, ne? Bist einfach du, aber halt so, also ne, wie, so wie bei Harry Potter, die auf dem Klo da immer abhängt und so, weißt du, so dieses Durchsichtige,
die
halt Durchsichtige. Genau. Und du bist halt und kommst immer so an, bist immer so super unangenehm, horny. Oh, es geht. Was ist denn hier los?
Vor allem so als Geist, der so quasi nur Oberkörper hat und dann darunter ist halt diese Geistform irgendwie. Und ja. der so super horny ist, aber auch nichts damit anfangen könnte, selbst wenn irgendwo eine Möglichkeit wäre, eine Gespenster Muschi oder was auch immer. Der aber einfach der so Gespenst ist unterhalb und dann deswegen.
Ja, also, ich glaube, man versteht zu halb, was du meinst, aber auch nicht so richtig. Aber ich fände es eher lustig, wenn du immer dann auftauchst, wenn so die Hausbesitzer Sex haben. Du bist richtig auch nervig, die haben gar keine Angst vor dir. So, steck doch mal da rein hier.
Ja, genau, immer so daneben halten und so.
Komm hier, soll ich Getränke bereit, holen?
Lass die doch, komm hier.
So Videokamera. Du kannst ja alles erstellen, du hast ja dieses Geisterding, du kannst ja alles so wie so Nebel, aus diesem Nebel so Sachen machen, weißt du? Genau, was also so eine Kamera und so, guck mal, jetzt gibst du ja mal Gas hier. Und so Harry S. Morgan mäßig, hast dann auch so einen kleinen.
Gibst du noch mal Gas hier? Echt mal so ein Gespenst. So ein.
Wo ist der Unterschied zwischen Gespenst und Geist? Ist einfach das Gleiche, oder? Ist ein anderes Wort nur. Gespenst. Gespenst. Ja, gibt es bei dir schon Geister im neuen Haus? Ist schon welche entdeckt?
Noch nicht, aber bestimmt irgendwie so. Gibt es ja immer irgendwie sowas. Aber ja. Also ich weiß, wir haben so ein quasi, es gibt einen großen Dachboden, dann gibt es noch wie so zwei kleine Dachböden, die im Obergeschoss sind quasi, die sind zwischen Dach und Wand von dem, also, na, das kann ich erklären, von dem Zimmer quasi. Also die Zimmerwand ist gerade und dann hört es so auf und dann hat man so einen Meter Platz zwischen Dach und Wand jedenfalls. Und da ist so eine
Ich habe überhaupt gar keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht, wie ich es erklären soll, ehrlich gesagt.
Ich kann mir sowas gar nicht vorstellen. Da haben lustigerweise, liebe Grüße Stefan und Florentin neulich beim Podcast-UFO, da kommen wir auch noch zu nachher, Nils, ne? Hast ja auch einen kleinen Gastauftritt gehabt, müssen wir auch noch drüber sprechen, aber die meinten das neulich auch, Herm, in irgendeiner Folge, dass die beide sich, und da habe ich mich sehr wieder erkannt, also null irgendwas damit jemals anfangen kann, wenn jemand Räume beschreibt. Ich kenne das auch, also du hast gerade was beschrieben oder sowas, nicht ansatzweise habe ich das vor Augen, was du gerade beschreibst, also es liegt nicht an dir.
Also wenn man sich jetzt ein Haus vorstellt, ne, was jetzt wie so ein Quadrat ist, ne, dann malst du
Disney-Schloss bei mir jetzt im
dann
Kopf.
Malst du da so ein Dach drauf, ne, und das Dach malst du aber bis zum Boden runter.
Ah, okay, Dachgiebel.
Ja, genau, und den malst du aber bis zum Boden. Jetzt hast du ja quasi rechts und links von dem quasi Haus hast du dann so kleine Dreiecke, wo quasi nichts ist.
Ja.
Und da sind so Abstellkammern drin, die sind so einen Meter, anderthalb Meter hoch oder sowas.
Okay.
Und da war ich neulich drin, da habe ich so alte Sachen gefunden, alte Teddybären und sowas.
Oh, übelst creepy.
Und so alte Schulsachen. Ich fand das voll interessant. Ich finde es immer lustig, wenn dann Leute sagen, ja, das ist doch total gruselig. Und dann denke ich mir, aber eigentlich ist das, also wahrscheinlich, weil ich nie Horrorfilme gucke, weil ich finde das immer gar nicht gruselig.
Ja, warte mal ab, bis du irgendwann den Teddybär, den du da gefunden hast, so in dein Schlafzimmer tust und so mit dem
ja, das war auch mein erster Gedanke.
Warte, der steht auf dem sogenannten Sideboard, ist ja auch so ein Trendwort gerade, alle kaufen sich nur noch Sideboards, ich weiß nicht, was für euch in eurem Freundeskreis ist, aber obwohl nicht. Er ist so auf diesem Sideboard. Ich habe ganz komische Trend-Bubbles, Leute. Also, das ist sowieso krass. Warte mal ganz kurz. Hast du diesen, Herm, ne? Du hast ja diesen Teddybär und dann machst du den auf diesen Sideboard. Mhm. Und dann hast du, pass auf, und du findest es bis folgende Sache, findest du es cool und machst dir keine Sorgen. Machst du auch keine Horrorfilme für gesehen haben.
Ja,
machst du so dahin, der guckt natürlich in den Raum, der Teddybär mit seinen süßen Äuglein. Dann wachst du morgens mal auf, dann ist der, ohne dass jemand was gemacht hat, einfach guckt er die Wand an. Auf einmal. Er hat sich umgedreht nachts. Dann will ich mal sehen, was du dann denkst.
Ja, würde ich sagen, was haben die Katzen denn da wieder gemacht?
Ja, gut, okay.
Aber da denke ich wirklich, das sind zwei so ganz alte Teddybären, die sogar noch so Holzwolle innen drin haben. Die sind noch nicht mal aus Plüsch innen drin, sondern aus so Holzwolle. Die sind so uralt. Und da denke ich mir auch, ja, die aufheben will ich die jetzt nicht, aber irgendwie fühle ich mich auch schlecht, wenn ich sie wegwerfe und sowas.
80 Euro.
Also lass ich die, erstmal noch da drin sitzen.
Ja, lass sie doch erstmal bei Vares Ferraris validieren oder irgendwie, wie heißt das hier, einschätzen.
Ja, aber die sind wahrscheinlich irgendwie 10 Cent wert oder sowas. Und dann
bei den Teddy-Omis, da kannst du dich auch gut, kannst du auch gut verticken.
Jetzt
auch
klar.
Muss ich aber erst reparieren. Der ist der Arm abgefallen. Aber
musst du den in eine Puppenklinik bringen?
Ja, die gibt es dir tatsächlich.
wieso denn jemals selber reparieren, wenn man immer bei eBay Kleinanzeigen einfach eingeben kann für
Bastler. Wie heißt
das Ding? Bastelfreunde, genau. Ich glaube, ist es legal, ein offensichtlich kaputtes Auto, so ohne Motor und sowas einfach zu verkaufen und sagen, für Bastelfreunde und dann ist es okay? Mhm.
Ja, aber vor allem, der Trick ist ja, dass sie es immer als allerletztes hinschreiben. Geiler Porsche, original 70er, genau. F1-Modell, kaum Kilometer runter, Top-Pflegezustand, geiles Diesel, wird heute gar nicht mehr gebaut, für Bastler. Ja. So ist das.
Genau. Ich hab einen anderen. Und zwar 120 Quadratmeter, 4 Zimmer, 2 Badezimmer, eine Küche, Fliesenboden, abgezogene Dielen, notgeiler Geist und
für Bastler.
Und für Bastler.
Nee, weil so Wohnung steht immer für Heimwerker oder sowas.
Oh. Ah ja, stimmt. Ja.
Für Selbermacher.
Aber
es Rohdiamant für Selbermacher heißt immer.
Ja, genau. Rohdiamant. Dann auch mit so einem Smiley so, für Selbermacher.
So ist ja eigentlich, wäre es krass, wenn da beim Aufräumen dieser Kammer, Herm, wenn du da die alten Schulhefte findest, wenn dann in einem dieser Schulhefte müsste dann stehen, Deutschaufsatz von Markus Herrmann und dann so eine super gruselige Geschichte, wie ja. du so, wie du in diesem Haus irgendwie plötzlich im Schrank tot gefunden wirst und so. So müsste das
ja,
eigentlich.
Ich,
das
ja, ich bin gespannt. Ich habe noch keine Zeit gehabt, da genauer hinzuschauen. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass da ein Karton ist mit lauter Heften und sowas drin, mit Schulheften und sowas. Bin ich mal gespannt, was da, in welchen Privatsphäre ich da einbringen werde.
Bis dahin hast du jetzt noch Zeit, Nils, dein Herr Markus Herrmann Deutschheft zu platzieren. Ja, aber dann dabei so mal,
Ich wollte gerade sagen, wir wissen.
Es ist gut, diese kleine Abstellkammer, hört man ja seine Ruhe hier.
Jeder von uns weiß, was es bedeutet, in einer Abstellkammer einen Karton Hefte zu finden.
Ja, ja. Davon hatten wir es ja auch vor Ewigkeiten mal, ne? Also habt ihr ja auch gemacht, oder wie war das nochmal, dass ihr auch so dieses eine Heft, was man mit den Kumpels dann so mit in der Tanke gekauft, also jetzt nicht so ein Blitz-Illu oder sowas, ne? Wo man so ein bisschen Brüste sehen konnte und so. Da hat man dann wir haben das damals in Tübingen da in der Nähe bei der Tanke in den Sand gebuddelt. Und das war dann quasi unser Hotspot, da ist man da einmal hingegangen, hat sich das nochmal reingezogen. Bei der Hause nehmen kommt man nicht, das war ja heiße Ware.
Das Krasse ist ja, dass damals so Pornohefte, die man so im Sexshop bekommen hat,
ja.
Dann gab es irgendwie so Verlage, die hießen, glaube ich, irgendwie so Climax oder so, logischerweise.
Glaube irgendwie, die hießen
ja, ich glaube, einer dieser Hauptverlage hieß Climax. Die sind ja wirklich auf so einem Papier, das wirklich so ganz dick und abwaschbar ist. Also ist ja gar kein Witz, ist ja wirklich so. Das ist so krass, finde ich.
Es gab ein Heft übrigens, also wird jetzt, es ist ein bisschen pubertär jetzt, aber ich weiß noch genau, aber es ist ein bisschen lustig auch. Mir fiel das Wort gerade nicht ein, es ist nicht pubertär, es ist halt so ein bisschen fäkalhumormäßig, aber es ist trotzdem lustig. Also und zwar, ich weiß noch, als wir so 13, 14 waren, da hatte, viel zu lange Einladung, einer, komm mal, scheiß drauf, da war so ein Kumpel von uns, der hatte, oder ein Kumpel von mir, besser gesagt, der hatte so einen, seinen Dad, der hatte irgendwie, das war so ein Single-Dad irgendwie, und der hat auch ganz schön das Single-Life gelebt so, und der hatte wirklich in der Wohnung, und der hat irgendwie so die Teil, wie heißt das hier, Sorgerecht, und zwar immer so, wenn der Kumpel bei seinem Dad war halt immer übelst wie sturmfrei, weil der war voll cool drauf und so, und der hat immer, keine Ahnung, so ein bisschen uns so machen lassen und so. Aber dem haben wir mal die Pornohefte gefunden. Und das eine fand ich so witzig, das war mir hängen geblieben. Das hieß tatsächlich, also quasi, ich muss ja überlegen, das ist ein Magazin, das gibt's, und das ist ja nicht nur eine Auflage, denke ich mir. Also, oder eine, das war ja nicht Folge, es gibt ja nicht nur eine Folge davon, sondern wahrscheinlich gibt's das in Ewigkeiten. Dieses Heft da ist abgespritzt.
Aber
das fand ich so lustig. Was ist das denn?
Habt ihr dann, habt ihr es noch rechtzeitig wieder verräumen können, bevor der dann wieder kam? Oder hat er euch dann erwischt oder sowas? Weil das stelle ich mir für beide Seiten wahnsinnig unangenehm vor.
Ja, nee, der war eigentlich kaum da, ehrlich gesagt. Aber war auch ein bisschen zu weit ausgeholt, nur für diese Pointe. Aber ich fand einfach so lustig, dass das ist dieser Name von dem Heft. Fand ich einfach so funny irgendwie damals. Aber naja. Was da alles
so,
gibt.
So wie bei
aber was war noch mit dem, du wolltest aber sagen, Climax und so, du wolltest irgendwas noch sagen mit diesen Heften?
Ich fand das einfach, ich finde diese Erinnerung an diese schweren Hefte mit diesen extra dicken, glänzenden, abwaschbaren Papier, das finde ich irgendwie, das finde ich selbst in der Erinnerung irgendwie noch faszinierend. Und das Krasse ist ja auch, dass in so Sexshops ganz viel die Hefte so weiterverkauft wurden, ist mir mal irgendwann aufgefallen.
Echt?
Also viele Typen haben sie ihre Hefte, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber ich glaube hauptsächlich in so inhabergeführten Sexshops, also Indie-Sexshops sozusagen, die jetzt nicht zu so einer Beate-Use-Kette gehören oder so. Da hatte man immer so ein Ständer, voll Hefte. Und da waren immer diese Hefte drin und die waren aber immer weiterverkauft. Also es ist wirklich so, es war so ein Sammlerobjekte. Deswegen hat man auch so oft immer so Pornos bekommen, wo die so gestylt sind wie in den 80ern, weil die halt aus den 80ern waren und aber über Generationen weiterverkauft wurden.
Das ist ja total ekelhaft, Mann.
Ja, aber es ist irgendwie, also diesen Heften, die sind halt so robust, das merkst du denen halt gar nicht an.
Damals in den 80ern, da war das Bier noch echt und die Pornohefte waren noch robust.
Absolut. Die sind immer wie neu. Das wird aber heute so sowas wird heute gar nicht mehr produziert.
Da hatte die das Kippe noch ordentlich Zug, das Bier, das hat dir schmeckt und die Pornohefte, die konnte man öfter mal benutzen und abwaschen.
Das ist, wenn ich heute in Sexshops bin, es gibt gar nicht mehr so diese Porno-Heftkultur wie früher.
Wie oft bist du denn in Sexshops heutzutage?
Auch immer mal wieder, ich finde es irgendwie gute...
so mit den beiden Händen so hinterm Rücken verschränkt, bist du so einer bestimmt so.
Gibt es da auch so eine Art Record-Store-Day für Pornoshops?
Hey, habe ich auch die ganze Zeit im Hinterkopf, ja, wollte ich auch noch fragen, oder diesen Vergleich ziehen, so, seit du Indie-Shop gedacht hast, habe ich mir auch gedacht, so, diese Situation, die wir alle kennen, so vom Record-Shop, dass du auch da hingehst und die sind auch genauso wie bei Thomas, nee, wie heißt Just Music oder so, ist auch so arrogant dann so, ja, Sir, ich hätte gerne die abgespritzt 33 aus dem Jahr, Dings, und dann so dieses Augenrollen so, pff, ja gut, kann ich dir geben, aber ich meine, das ist ja keine Qualität, aber gut, ja, haben wir da. So ist es irgendwie so.
Ja, also ich gehe immer gerne, es ist ja auch in Hamburg, gibt es ja auch ganz tolle, so auf der Reeperbahn zum Beispiel und so. Und,
muss man teilweise sogar Eintritt bezahlen, ne?
Genau, ja,
diese eine große, wo man so einen Euro Eintritt bezahlen muss.
Genau, wie halt Boutique Bizarre heißt er, glaube ich.
Aber warum sollte man dafür Eintritt, um sich dann da drin so Dildos anzugucken oder was?
Ja, die machen das so ein bisschen, du kriegst auch einen Gummi irgendwie für den Euro, glaube ich, immer so sozusagen als Gegenwert. Und das machen die einfach, damit die Leute da nicht wie blöd rein und rauslaufen, sondern dass du auch wirklich da rein willst.
Ah, okay, stimmt,
Und das ist ja vor allem ein Fetisch-Sexshop und da ist ja die Gefahr immer groß, dass die Leute auch gerade am Kiez, wenn die so ein bisschen besoffen sind, dass sie da so reingehen und dann so ein bisschen so, und sich so lustig machen. Hier, ja. Genau, während andere da wirklich irgendwie irgendwas für ihren King kaufen wollen, dann ist das ja super unangenehm, wenn du da so drei Besowskis neben dir stehen hast, die irgendwie sagen, witzig, witzig und so.
Ja und gut, okay, wenn es aber ein 3 Meter großer Buttplug ist, dann ist es auch immer noch lustig.
Ja, aber wem es gefällt, ist ja irgendwie, soll ich das schön reinhauen.
Gab es da nicht in dem Laden sogar so eine Piepshow?
Nee.
Wo man dann so einen Euro zahlt und dann kannst du da irgendwie so ein Ding und dann ist da so hinter so einer Wand so eine Frau, die so tanzt und da hast du so einen Schlitz und kannst du reingucken oder so.
Nee, es gab mal ein paar Häuser weiter, gab es mal so eine Piepshow auf dem Kiez. Aber die Piepshows gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Die sind, glaube ich, überall weg. Also ich weiß,
schade, das wollte ich immer mal machen. Ist
es gibt
lustig.
Hier in Berlin gibt's eine Piepshow und zwar auf dem Gelände von der Renate, glaube ich. Von der wilden Renate. Da gibt es so ein Berliner Indie-Sexworker-Stripper-Innen-Kollektiv. Die machen da regelmäßig so eine Piepshow und wirklich so richtig mit so einem Geld einwerfen und durch so einen Schlitz gucken und dann sind da in der Mitte auf so einem sehr roten, plüschigen Mittelinsel, werden dann da verschiedene Formen von Striptease und Sexshows irgendwie dargeboten und so. Irgendwie ganz cool.
Ich bin gerade so am Notieren die ganze Zeit. Hängst du den Blog nochmal rausgekramt?
Ja, aber das ist faszinierend. Also gerade, wie gesagt, diese Heftchenkultur ist natürlich, findest du natürlich hauptsächlich in so etwas auch wieder abgewichsten Sexshops. Aber da ist das wirklich offensichtlich eine Sache gewesen, weil man auch so gemerkt hat, dass diese Hefte so alt sind, dass sie auf gar keinen Fall seit damals noch da sein können. So, weißt du? Weil die einfach alle so old sind.
Aber ich überlege ja, wo es noch sowas geben könnte. Eigentlich wären ja so Raststätten perfekt dafür.
Ja, genau.
Ob es dahinter verschlossene Tür auch so da noch getauscht wird und sowas, aber eigentlich nicht.
Ja. Ne? Bei Raststätten gibt es das oft noch im normalen Kioskbereich. Die sind dann so eingepackt. So
ja,
in so
das habe ich auch schon. Aber
diese schwarzen Folien, ja.
Und das sind genau, das sind oft, nee, die sind nicht gebraucht. Obwohl, bin ich auch nicht hundertprozentig sicher, aber es sind oft diese ganz ollen 80er-Jahre-Hefte, die da.
Wie man halt voll merkt, dass du nur auf diese, es ist auch ein bisschen, also, das, Nils braucht die Gebrauchten, das ist so sein Ding.
Nee, ich finde es faszinierend.
Ich muss das riechen.
Ich finde diese Porno-Heft. Diese Pornoheftkultur ist extrem faszinierend, finde ich.
Es ja, gibt ja voll. Aber stimmt das nicht aus? Also ich meine, weil man ja immer im Internet irgendwie Pornos irgendwie auch in Bildform ja irgendwie en masse bekommt einfach. Aber ich glaube, es hatte auch immer was irgendwie so, dieses Heft einfach, dieses haptische irgendwie so. Ja. Da.
Also ich glaube auch, dass das ausstirbt, weil das irgendwann keinen mehr interessiert und so. Ich finde das super, wenn es die noch irgendwo gibt. So, ich gucke dann auch immer, ob irgendwas dabei ist, was mir gefällt, weil natürlich diese Ästhetik auch so geil ist. Also jetzt auch völlig abgesehen von der Horniness oder was mich daran auch immer scharf machen könnte, aber die Klamotten, die haben am Anfang der Stories immer auf den ersten zwei Seiten und wie so, was da für Geschichten
erzählt
werden. Das
sind auch so Stories immer, ne? Da steht immer so eine geile Story auch dazu. Genau. Luisa ist seit neuem in diesem Bürojob und ist noch etwas unsicher und so.
Immer Englisch, Deutsch, Französisch steht die Story da, in so kurzen Texten.
Wie sehen da die Männer aus? Sehen dann die Männer gut aus oder nicht? Wie ist das damals
gewesen? Also die sind, ich glaube, bei den Männern, halt Ja. Die Männer sehen okay aus, da ist natürlich immer viel mehr auf einen schönen Penis geachtet worden, als dass das jetzt, sagen wir mal, wirklich attraktive Männer sind. Also die Penen sehen immer super aus, die oh Männer Gott, okay.
Ist es jetzt unser Sex-Podcast endlich? Nach einem Jahr machen wir ihn. Ja,
lustig, weil, also ist endlich. Lustig, ich hatte zuletzt, habe ich ja wieder so eine Insta-Fragerunde gemacht und da hat, da jetzt kommt der gerade, also wird gerade die Tür bei mir zugemacht. Ich habe zuletzt eine Interview gemacht und da war, da hat irgendwer geschrieben, ob ich nicht einen Sex-Podcast machen könnte. Und dann haben die gesagt, Leute, das Letzte, was die Leute hören wollten, ist, dass ich einen Sex-Podcast mache. Und da haben so viele Leute geantwortet, nein, wir wollen das hören. Und ich habe wirklich gedacht, ihr wisst überhaupt nicht, welches Tor zur Hölle ihr hier gerade versucht anzustoßen.
Ja, aber ich meine, ich frage mich auch schon die ganze Zeit, wann kommt denn der eigentlich dein erster TED-Talk zum Thema Sexmagazine und ja, so?
Das ist ein gutes Thema. Sehr detailliert. Ich sollte da wirklich ein bisschen...
Du mit so einem Klicker, weißt du, so in der Hand, wo du so die Slides klickst so, oder was du auch so ein bisschen dich bewegst auf der Bühne und so. Oder das finde ich gut.
Das nehme ich auf jeden Fall mal zur nächsten Republika mit. Also ich könnte ja so ein Style-Guide durch die Pornohefte machen und dann quasi nur Bilder zeigen, wo alle noch angezogen sind und so. Das ist schon sehr interessant. Also,
boah, das klingt wie so eine UdK-Bachelorarbeit, ey, wirklich.
Ja, aber von mir wäre es halt cool.
Ja, genau. Wir können ja auch also wir haben ja mal diese eine Late-Night-Show gemacht in Hamburg. Das könnten wir eigentlich nochmal machen. Dann können wir die ganze Zeit sowas machen.
Habe ich halt original schon wieder vergessen, ne? Ja, richtig. Habe ich original schon wieder vergessen. Was war das nochmal? Im Schmidt-Theater?
Nee. Ich weiß nicht.
Ja, nee.
Oder
nein,
St. Pauli-Theater.
Das war im St. Pauli-Theater.
Ja. Da haben wir erst um 23 Uhr den Slot gehabt quasi.
Ah, ja, genau.
22, ich glaube sogar 23 Uhr. Und dann sind wir doch alle in den Schlafanzug gekommen.
Ich will ja immer noch, dass wir auch wenn ihr das, ich will euch dazu zwingen, oder ich will euch dazu kriegen, dass ihr euch doch nochmal öffnet für nochmal so ein Stand-Up machen. Das fand ich... Also aus komplettem Eigeninteresse, weil ich mal wieder Stand-Up machen will. Aber auch so ein bisschen aus Eigeninteresse, weil ich das so lustig bei euch fand zu sehen. Und aber ihr meintet ja nicht so gern, ne? Aber vielleicht kriege ich euch nochmal überredet.
Ich würde das schon mal, ich mag nur mal nicht, das hat mich die Male dann immer genervt, dass man danach dann, dass Leute das so analysieren und so. Weißt du, was ich meine?
Ja, welcome to my world.
Wie man so einen Joke besser aufbauen muss und die Feedline muss so sein. Denke ich, da habe ich keinen Bock drauf.
Aber ja, der Rest finde ich witzig. Das ist Berufskrankheit. Da kann ich dir also einen Roman drüber schreiben. Das ist, ich habe ja, als ich hier noch aktiv war ich war immer nur Open Mic und habe immer nur neue 7 Minuten gemacht, habe ja nie was aufgebaut, so was man ja normalerweise macht, bis man so eine halbe Stunde hat, das hatten wir ja schon ein paar Mal davon, aber als ich das in Berlin noch gemacht habe und da so ein bisschen auch in dieser Szene dann drin war, es geht ja auch recht schnell, also damals waren es glaube ich auch nicht viel mehr als es jetzt sind, ein paar mehr geworden, aber so der harte Kern sind halt so 15, 16 Leute, die man immer so sieht und da war ich auch dann irgendwann so, ich bin dann einfach immer abgehauen danach, so, obwohl ich ja sehr jemand bin, der super gerne nach den Shows, wie ihr wisst, auch noch ein Bierchen trinkt und dann auch so ein bisschen so einen Kneipenabend draus macht. Und die sind ja meistens in so Kneipen, das war mir echt, ich bin dann einfach woanders in eine andere Kneipe gegangen, weil ich habe nicht mehr das ertragen, ich habe das nie ertragen und ich weiß nicht, ob das jetzt auch irgendwie arrogant oder so überheblich wirkt, aber also bin ich eigentlich auf meiner Sicht nicht, es geht eher darum, dass wenn man zum Beispiel, wie es bei dir auch der Fall war, Herm, ne? Du hast einen Auftritt und die Leute haben gelacht und offensichtlich Spaß gehabt, das ist ja der Hauptziel von einem Comedian mehr in erster Linie, scheiß auf Technik, scheiß auf irgendwie, weiß ich nicht, wenn du vor allem als Stand-Up-Comedian jetzt nicht im Rahmen von einer Show wie bei uns, sondern du bist wirklich jemand, die kennen dich nicht oder sowas und du gehst da raus und kannst danach sagen, ey, der ganze Raum hat richtig gut gelacht, es war ein guter Auftritt, hatte ich natürlich auch nicht immer, ich habe super oft auch verkackt, so, es gehört halt dazu, aber ihr ahnt schon, worauf ich hinaus will und danach so einem Auftritt, wenn dir dann so zwei andere Comedians im Ohr liegen und alles sezieren und sagen, ja, war geil, der Anfang. Aber ich meine, wenn du das so machen würdest, vielleicht noch geiler und so. Und ich meine, die meinen das gut so, das meine ich mit dem überheblich oder undankbar, aber ich habe da keinen Bock drauf, ne? Weil ich weiß genau, was du meinst. Ich denke mir so, meine Logik ist dann so, hey, die haben doch gelacht. Es war doch dann gut, weißt du? Aber es gehört auch dann mehr dazu, muss man auch dazu sagen, habe ich dann auch irgendwie erst lernen müssen und da habe ich auch Respekt vor. Es ist im Endeffekt schon so, dass man an sowas feilen muss, ne? Also Leute, die irgendwie Comedy machen, Stand-Up, auch die großen Amis und so, die machen das ja auch jahrelang so, ne? Also dass die ja auch dann sowas machen, da haben sie zwar die Leute zum Lachen gebracht, aber am nächsten Mal, also die hören sich das ja selber an, das habe ich auch immer gemacht, ne? Man nimmt sich selber auf, geht dann nach Hause und dann macht man es selber. Ich glaube, darauf will ich hinaus. Und ich fand immer, an das ist ja jeder anders, manche Leute sind ja voll offen für Input und lernen dann noch sowas, aber ich dachte mir immer so, selbst wenn jemand eine gute Idee hat, damit bin ich jetzt auch kurz zu Ende mit meinem kleinen Ausflug hier, selbst wenn jemand eine Idee hat, und ich nehme die an, habe ich immer das Gefühl, ja, das war ja seine Idee. Weißt du, ich will das selber analysieren und so. Und dann, das fand ich immer das Coole auch am Stand-up und auch aber auch gleichzeitig die Bürde. So, du bist wirklich alleine, das ist nur dein Scheiß und du machst dich jeden Abend damit nackig und guckst, was ankommt. Und wenn was ankommt, kannst du das selber verfeinern und besser machen. Und ja, super lange Exkurs gerade, aber es, da musste ich dran denken, als du meintest, Herm, dass du das nicht magst. Also ich kann das total nachvollziehen. Mag ich gar nicht, auch nicht. Wie siehst du das, Nils? Wie magst du das, wenn, vielleicht beim Schreiben kann man das ja auch vergleichen, wenn du, hast du das schon mal gehabt? Sind manchmal Leute, die sagen, ja, hättest du ein Buch so machen können oder so, dann wäre es noch geiler oder so, oder was?
Nö, also ich habe das früher an der Filmhochschule, machte ich das immer mit meinem Schreibprofessor. Wir hatten später einen Professor für Drehbuch, Michael Gutmann, wahnsinig toller Drehbuchautor, mit dem habe ich mich richtig gut verstanden und das war eine richtig geile Arbeit mit dem. Alle Studenten haben den gehasst, weil der sehr direkt war, immer mit seinem Feedback und auch immer gesagt hat, ja, ich glaube, das funktioniert, oder hat gesagt, ja, ich glaube, das funktioniert nicht. Und das hat so junge Filmstudenten extrem aus der Fassung gebracht. Aber ich war ja ein bisschen älter und ich fand den einfach gut, den Typen. Und mir hat das ganz viel gebracht. Ich fand das ein tolles, ja, Feedback. Aber das ist Schreiben ist wahrscheinlich eine der Arbeiten, bei denen ich am uneitelsten bin, weil ich immer denke, dass ich es nicht kann. Also ich habe beim Schreiben, lustig, ich habe ja schon 2 Bücher geschrieben, ich habe verschiedene erfolgreiche Podcasts geschrieben und so und habe trotzdem beim Schreiben immer so ein Imposter-Syndrom, dass ich immer denke, ich tue nur so, als könnte ich es und ich weiß gar nicht, was ich hier gerade fabriziere und so. Und das ist so lustig, weil, ja, wenn ich Sachen lese, die ich geschrieben habe, also mit so ein bisschen Abstand, denke ich auch so, ich eigentlich ganz gut.
Ja, kann man ja auch, ist okay. Ist auch völlig, ja, okay, sowas zu sagen.
Und denke aber immer, während ich es schreibe und irgendwo abgebe oder irgendwem zeige, also denke ich immer so, oh, jetzt kommt raus, dass ich das niemals gelernt habe. Und jetzt bin ich irgendwie gleich, jetzt werde ich hier gleich gefragt, was ich eigentlich glaube, wer ich bin oder so. Ja. Und deswegen, da finde ich Feedback irgendwie ganz gut, aber ich muss gerade dran denken, also weil, wegen mir können wir Stand-up nochmal machen, ich fand mich wahnsinnig schlecht, deswegen, aber ich würde es auch nochmal ausprobieren, ob ich da, ja, mich verbessern kann, oder ob ich quasi mehr auf Punchlines schreibe. Ich hab ja gerade dieses Buch von Seth Rogen geschrieben, der hat ja ein Buch über sein Leben geschrieben, ja. Yearbook, wo er einfach so ein paar weirde Situationen aus seinem Leben
aufgeschrieben hat. Habe ich mir sofort bestellt, als ohne Scheiß, als ich bei dir gesehen habe, habe ich das anhand, also auch wegen deiner Beschreibung, ja, und weil ich eh so ein bisschen darauf vertraue, so auf solche Ratschläge, oder wie heißt das, Tipps von dir,
ja,
habe ich mir sofort bestellt, es kommt bei mir morgen an.
Das ist ein super Buch, echt, macht tierisch Spaß zu lesen, ist sehr witzig, sehr Seth Rogen, sehr cool irgendwie. Und da gibt es ein Kapitel, der hat ja auch früher Stand-up gemacht. Der hat auch mit Stand-up angefangen, mit 12.
Ja, das haben die meisten da, das ist ja voll oft so.
Naja, aber mit 12 hat er, ja, mit Stand-up angefangen.
Stimmt, seine Mutter hat da irgendwie so einen Laden irgendwie mitgehabt.
Genau. Ja, seine Mutter hat ihn dann immer gefahren zu den ganzen Auftritten. Ah. Und er ist dann am Anfang immer in so einer lesbischen Bar in Kanada aufgetreten, irgendwie als 12-Jähriger. Und auf jeden Fall hat er das nur eine Zeit lang gemacht, weil er gedacht hat, das wäre so das Ding irgendwie. Und dann ist er ja mit 16 nach L.A. und hat dann da auch noch und dann sollte er es gibt in Kanada das Just for Laughs Festival. Das ist so ein, ja, riesengroßes, ja, Comedy-Festival weltweit. Und da sollte er spielen. Sein damaliger Agent, der war so ein bisschen komisch, hat ihm aber ein Vorsprechen für das Just for Laughs Festival organisiert. Aber das Vorsprechen war im Improv auf der Melrose in L.A. Das ist so einer der Stand-Up-Clubs irgendwie in Amerika. Wo wirklich die Stars auch immer alle auftreten und so weiter und so fort. Und dann war er so, okay, cool, alles klar, mache ich. Und so war so ein bisschen aufgeregt, das war halt so eine Mixed-Show. Und er war so, okay. Und dann ist er da, war irgendwie 17 oder so, hat seine Nummern alle sortiert und hat gedacht, okay, hiermit müsste ich eigentlich hier bestehen können. Und dann kommt sein Agent rein und sagt, ja, du bist einen Slot nach hinten gerutscht. Und er so, ja, wieso das denn? Ja, vor dir kommt jetzt Jerry Seinfeld. Und da war gerade, da lief gerade die letzte Staffel Seinfeld.
Ja, ja, okay.
Und er so, was? Und
er so, also der, ja, größte Comedian, der größte Stand-Up-Comedian auf dem Planeten zu der,
genau,
Zeit.
Genau, genau. Und er so, ja, aber, hä? Und dann so, ja, der will gerade ein bisschen Material ausprobieren und so. Der muss so ein bisschen, der will so ein bisschen warm werden und so. Und das so, ja, aber ist das super unfair, dass ich nach ihm dann noch, weil dann will doch keiner mehr was sehen. Doch, das wird super. Du musst dir einfach überlegen, der macht ja die Leute heiß und so. Und dann ist
Seinfeld als Warm-up, sehr gut.
Und dann ist Seinfeld wirklich eine Minute vor seinem Auftritt reingekommen, einfach sofort auf die Bühne, hat 6 Minuten, die Leute haben geschrien vor Lachen, Tränen in den Augen, ist einfach nach 7 Minuten wieder gegangen und dann kam irgendwie der 17-jährige Sessoren auf die Bühne und hat gesagt, er hat so krass gebombt, er hat wirklich, die Leute haben nicht gelacht, es war absolute Stille in dem Laden bei jedem seiner Jokes, er hat wirklich, das eine Stecknadel fallen hören und so, und das, oh, ist so lustig, wenn du das liest, weißt du, und da muss ich gerade dann denken, dass das irgendwie, also so krass fies einfach auch von Seinfeld war, da so reinzudroppen.
Ich freue mich da voll drauf auf dieses Buch. Ich habe da auch eine Anekdote gesehen, die, ich weiß nicht, ob die dann in dem Buch, ich weiß nicht, ob du durch bist oder ob, du, ob die ja, in dem, okay,
kannst du mal sagen, ob die,
ja, kannst du mal sagen, ob die in dem Buch auch näher beschrieben wird. Das wird dir auch gut gefallen, Herr. Und das habe ich auf Twitter, das hat er so, der hat ja auch ganz lustige Tweets ab, also neben seinen Töpfen, die er immer irgendwie postet, das checke ich nicht so ganz, die er offensichtlich ultra high einfach irgendwie anfertigt. I made this vase, jeden Tag irgendwie. Aber der hat da irgendwie gesagt, dass er so eine Anekdote mit, wie heißt der denn? Vergesse ich immer den Namen. Todd, hat der auch bei Superbad, wie heißt der denn mal? Dieser eine Schauspieler, der auch bei die 40-jährige Jungfrau 40 sucht und so. Da ist ja auch Seth Rogen dabei, dann Steve Carell und dann ist doch, da ist noch so einer, okay, ich krieg den Namen hin, den Knoten, ich google dann einmal kurz, aber. Also auf jeden Fall hat dieser besagte Schauspieler, die waren irgendwie auf so einem, die waren in so einem Hotel oder sowas, in so einem Luxushotel. Und dann hat die Massage.
Paul Rudd meinst du?
Paul Rudd, genau. Ja. Vergesse ich immer den Namen. Hier Ant-Man oder was, genau. Paul Rudd, den ich super witzig finde. Auf jeden Fall waren die irgendwie in so einem Luxushotel oder sowas. Ja, genau. Und dann hat sich irgendwie Seth Rogen so eine Massage gebucht. Ja, und hat sich da hingelegt auf diesen Tisch und so. Und dann hat einfach Paul Rudd irgendwie, glaube ich, einen Fünfer oder sowas dem Massagetyp gegeben oder sowas. Dann kam Paul Rudd da rein, hat die ganze 30 Minuten durchgezogen, ihn massiert einfach.
Ja, also es war halt so. Paul Rudd wollte den halt verarschen und ist dann rein und hat ihn dann angefangen zu massieren und Seth Rogen fand aber die Massage gut und hat gar nicht geguckt, wer ihn massiert.
Ja, genau.
Und
ja,
deswegen hat Paul Rudd das dann einfach bis zum Ende durchgezogen, um das abzulösen.
Aber hat man das so, ja, so habe ich, ja genau, aber das fand ich so, so gut.
Ja,
das, und das hat er irgendwie auf Twitter irgendwie, glaube ich, in so ein paar Zeichen erklärt. Da habe ich, und dann mit deinem Tipp wusste ich sofort, da habe ich sofort so Insta bei. Ich glaube, das ist so lustige Anekdoten so aus dem...
Genau, naja, genau, solche Storys. Das ist echt ein super Buch. Ist auch sehr rührend an vielen Stellen und so. Ist echt total gut.
Ich fand eure beiden Analysen und Erzählungen gut. Ihr hättet es vielleicht ein bisschen umstellen können.
vor allem mir ist aufgefallen, ich habe es doch genauso erzählt wie Nils. Aber Nils hat es also nicht genau das gleiche erzählt. Aber ich habe irgendein Detail vergessen. Ist auch egal. Auf jeden Fall wollen wir euch das hier empfehlen und dir natürlich auch, Herm. Ich glaube, das ist ein fantastisches Ding. Selbung ist auch so ein guter einfach, oder? Ich meine, auch genauso wie Jonah Hill und so. Das sind doch alle so eine, wo man so aus der Ferne einfach irgendwie, denke ich zumindest immer, das sind einfach gute Typen so, die irgendwie empathisch sind, lustig sind und nicht irgendwie so eine, weißt du, so, ja, scheinen keine Arschlöcher zu sein irgendwie.
Naja, absolut. Das glaube ich, da bin ich auch ganz fest von überzeugt. Also gerade Seth Rogen, auch mit seiner Frau, die ist ja auch total cool und ich finde es auch so cool, dass die sich um ihn stellen und sagen, nö, wir wollen gar keine Kinder und so. Das ist ja fast auch schon mutig, so ein Statement irgendwie rauszuhauen. Und das machen die irgendwie alles total gut, finde ich. Also sehr bei sich irgendwie und keine Shitshow irgendwie, finde ich gut.
Mir ist heute was passiert, bevor ich schon mein Leben lang Angst hatte oder immer Angst hatte. Und zwar, nichts Schlimmes, keine Sorge. Eigentlich schlimm, aber nicht in dem Sinne schlimm. Und zwar bin ich heute im Titus-Store, bin ich reingedroppt. Und da fühlt man sich eher, also wenn ich im Titus-Store bin, da fühle ich mich eher immer schon alt. Da fühle ich mich wie so ein CDU-Wähler irgendwie, der so alt ist und komisch. Aber dann denke ich immer so, es ist für mich so ein bisschen wie Lotto spielen. Wenn man sich so einen Lottoschein kauft, dann ist man so für 10 Minuten, denkt man so, was würde ich machen, wenn ich Millionär wäre. Mhm. Und so fühle ich mich so ein bisschen, wenn ich im Titusladen bin, kaufe ich mir mal Skatesocken und dann stelle ich mir so, wie wäre es, wenn ich wirklich Skateboard fahren könnte. Und dann bin ich da so rumgelaufen, war Sale, habe ich ein bisschen rumgeschaut. Und dann kam der Verkäufer zu mir und meinte, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Und dann mache ich immer den coolen Spruch, nee, noch nicht. Und dann mache immer ich das immer sage, weil das alles so unangenehm macht. Und dann meinte er so, zu mir, ja, ist für dich oder suchst du irgendwie ein Geschenk oder so? Und dann dachte ich so, ey, was soll denn das jetzt? Ich bin doch super cool gekleidet, ich habe ein cooles Surfer-Dude-Shirt an, habe irgendwie meine Baggy-Pants an, was ist los, was soll das jetzt? Ich so, nee, schon für mich. Und dann meinte er so, ja, nur weil du die ganze Zeit in der Kinder- und Frauenabteilung geschaut hast, deshalb. Da wirst du jetzt nicht so viel für dich finden. Und dann ist so, das ist das, dann bin ich so, na, dann wäre ich am liebsten einfach nur geschmolzen, wie ein horny Gespenst, was in einem Fleck verschwindet.
Das war so richtig. Das wäre aber tatsächlich eine. Das wäre eine gute Stand-Up-Nummer tatsächlich, aber es ist ja echt passiert. Aber das finde ich, hast du ziemlich gut, also so wie so ein Stand-Up erzählt auch tatsächlich. Gut,
danke.
Du riechst wie so eine mit einer ja klar, ich weiß, du hast jetzt keine Analyse gesucht. Ne? Ich weiß, aber also, du hast nicht so gemeint, aber ich sage dir, mir fiel das gerade auf, man hätte das auch so mal, also es hätte auch ein Stand-Up-Bit sein können, sehr gut.
Danke.
Aber wieso, was hast du denn, bist du dann dabei abgehauen, oder?
Nee,
aber
ich habe eine andere Frage noch.
Warum denkst du, ist es cooler, wenn du sagst, noch nicht?
Warum? Weiß ich auch nicht. Ich sage das jedes Mal. Ich habe auch neulich festgestellt, dass ich in Zeiten von FFP2-Masken tragen, wenn ich was irgendwie jetzt beim Bäcker bestelle, zum Beispiel wenn ich mir zwei Brezeln kaufe, dann zeige ich das immer mit meiner Hand an. Weil oftmals klingt zwei wie drei und so, und dann mache ich mal eine zwei. Und manchmal sagen dann trotzdem immer, also ganz oft passiert, dass sie dann trotzdem drei sagen. Und dann bin ich verwirrt, bis ich neulich gemerkt habe, dass ich tatsächlich den Daumen nicht eindingse, sondern tatsächlich immer drei zeige. Also die 10 Minuten am Tag, die ich mal rauskomme, mache ich nur irgendwie komische Sachen. Und dann war ich in dem Laden heute und dann habe ich überlegt, entweder gehe ich jetzt sofort, weil ich das nicht mehr ertrage, dann kann ich da auch nie wieder hingehen. Oder ich hänge jetzt noch ein bisschen ab und gucke noch ein bisschen so bei der Männerabteilung, ob ich da was Cooles finde, aber ich habe nichts gefunden und dann bin ich irgendwann einfach gegangen. Das war einfach nur unangenehm. Naja.
Was hättest du denn gedacht, was du da findest?
Ja, irgendein Shirt oder so. Irgendwas. Es war zum Beispiel ein so ein Shirt, das hat mir gefallen, das war so schön pink und so, aber das war scheinbar eine Frau. Und da habe ich gedacht, ich merke das auch nicht sofort, weil es gibt eh die Sachen in meiner Größe. Und dann, ob da jetzt nur ein S oder Kinder-M dran steht, das ist mir auch egal. Das lehne ich in meiner Größe. Da fällt mir das nicht auf.
Ja, gut. Ich war auch in Titus neulich, lustig. Da haben wir auch letzte Woche habe ich mir eine kurze Korthose gekauft. Fand ich irgendwie cool. Die habe ich gerade an. Dass ich
Tito ist auch ein cooler Typ, muss man sagen. Guter Typ.
War der schon in der NBE? Noch nicht.
Ne, der war noch nicht in der NBE. Ich glaube, der war sogar bei Matze zuletzt. Aber stimmt, der ist. Ich bin früher immer mal auf so Veranstaltungen meinen Weg gelaufen. Der immer so, ey, Nils und so geil. Also auch so von Stoke natürlich, klar.
Ja.
Und da war ich ja sozusagen eine Ikone für die Fun-Sport-Bewegung.
Münster-Monster-Mastership.
Da waren wir auch mal. Ich habe wahrscheinlich durch meine Sendung sehr viel Geld in die Kassen von Titus gespült. Aber der war immer korrekt und immer ein saulieber Kerl und so. Und der ist auch irgendwie, ich folge ihm auch auf Insta und so, der macht ja auch immer noch ohne Ende Sachen. Der hat ja auch dieses Skate-Aid und so. Guter Typ.
Ja.
Haben die doch, gibt es eigentlich noch diese Titus Hausmarke?
Ja, da gibt es auch, die haben auch mit richtig.
Das war ja mal früher der.
Ich fand das Titus-Logo immer nicht so cool, muss ich sagen.
Ich auch nicht.
Aber weil das halt wirklich eher irgendwie in den 80ern mal gemacht hat. Aber das
Titus-Logo sieht ja auch aus, als hätte er das irgendwie in der sechsten Stunde Erdkunde irgendwie auf sein Heft gekritzelt.
Ja, und die haben
hat er wahrscheinlich
aber,
auch.
Ja, eben. Und jetzt haben die aber für die Hausmarke, haben die das jetzt schon immer so ein bisschen abgewandelt. Und die haben teilweise echt coole Sachen. So.
Was war eure Lieblings-Skate-Marke immer?
Ich glaube Carhartt, würde ich sagen.
Echt? Carhartt ist ja eigentlich, ist es nicht eher so eine, also ich will jetzt nicht klugscheißen, aber ich glaube, Carhartt ist doch eher so eine, so eine Middle-Class Arbeitswear.
Ja, auch so eine Workwear, so wie Dickies irgendwie.
Ja, Dickies sind so, ja.
Also bei mir war es immer. Ich konnte mir das nie leisten, aber das hätte ich immer am coolsten gefunden. So. Ich hatte mal ein gefälschtes Pelle-Pelle-Shirt aus Tschechien, aber das hat mir nicht gefallen eigentlich.
Aber es ist ja auch keine Skater.
Das ist Hip-Hop.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden, warum ich das hatte, ehrlich gesagt.
Du hast wahrscheinlich eine Rockerwear-Hose.
Genau.
Nee, ich hatte tatsächlich ein Fubu-Shirt.
Echt? Und Sean Jean irgendwie.
Ja, auch. Alles in Tschechien gekauft, da habe ich nicht so viel.
Ich habe aber nur mal zum Vergleich, ich glaube, ich meinte eher sowas, ich hatte früher, als ich meine Skatephase habe, wo ich Skateboard gefahren bin, ich glaube, ich bin auch gute vier, vier Jahre Skateboard gefahren. Ich glaube, als ich so 12 war, bis so 15, 16, irgendwann habe ich das Interesse verloren. Da war meine absolute Lieblingsmarke und die gab es auch so selten, war immer Alien Workshop, kennt ihr die?
Ja, Alien Workshop, ich habe vor 2 Tagen noch Alien Workshop gegoogelt, weil ich gedacht habe, gibt es die eigentlich noch?
Ja, und?
Ja, gibt's noch. Ist auch immer noch das alte Logo und so.
Die waren immer cool. Die hatten auch so übelstes gute Design bei den Boards immer. Die so ganz geile Illustrationen und sowas. Und so ein bisschen, die waren immer abgefahren. Die fand ich immer cool.
Ja, ich fand immer.
Es gab noch E's vielleicht so als.
Stimmt, E's gab's auch noch. Ethnies gab's noch.
Bei den Kids ist ja jetzt auch wieder Homeboy ganz groß. Und ich bin im Überlegen, ob ich mir was von Homeboy jetzt wiederhole, jetzt wo die wieder da sind.
Warum willst du denn die ganze Zeit krampfhaft an die Kids anknüpfen? Was ist denn da los?
Ich will einfach das nachholen, was ich damals nie bekommen habe, hole ich mir jetzt alles ran. Jetzt gehe ich in den Titus rein.
Kenny, das ist die Geisterbahn? Was chillt ihr hier gerade, oder was? Du hast so ein Bubble-Tea. So. Ich wollte ein paar Sticker haben und dann sind das so, so Sticker von unserer Tour von Gäste Gästelisten. Ja, komm vorbei, ich mache euch Gästeliste.
Müsst ihr aufpassen bei denen, das sind pure Zuckerbomben, die Bubble Teas. Müsst ihr aufpassen.
Ich fand Girl war immer meine Lieblingsmarke.
Girl war auch gut. Hatten die nicht immer diese komischen Manga, so ein bisschen auch so anrüchige
Manchmal. Das war so extrem unterschiedlich, fand ich. Ja. Also Alien Workshop war ja immer so sehr ein Design, irgendwie eine Richtung, ja, so ein bisschen, dass so variiert wurde. Und Girl und Chocolate, die haben immer so Sachen ausprobiert und irgendwie, das fand ich irgendwie immer geil. Da gab es immer geile, weirde Sachen und weirde Prints und sowas alles.
Weißt du, woran mich Girl erinnert? Also ich weiß noch, ich habe es auch vor Augen, diese Art, dieser Stil der Illustrationen und so. Es war immer so ein bisschen wie so eine Art, nicht Manga-mäßig, aber ich kann es nicht beschreiben. Aber weißt du, woran es mich erinnert? Ich bin früher immer in den Local Plattenladen in Tübingen, Rimpo, für alle Tübinger, die werden das alle kennen. Im Rimpo gab es oben im Obergeschoss gab es. Hä?
Rimpo?
Rimpo. ich weiß gar nicht, woher das kommt. Rimpo, wie Mutter.
Rimpo? Das so macht es ja gar nicht besser.
Rimpo. Ja, stimmt, das hört mir jetzt 27 Jahre später auch erst auf. Rim bitte mein Po im Rimpo.
Gab es viele Hefte, aber ab und zu ein paar
wieder, auch. Sag mal, hast du auch gerade gemerkt, Herm, da war wieder so ein bisschen so ein horny Geist hier wieder bei uns.
Rimpo? Das war so der Plattenladen in Tübingen, da war gar kein Licht und so Löcher in der Wand, ganz komisch, aber beste Platten habe ich einmal gekriegt.
Gib Gas, Wimpo. pass auf, und da gab es, ich glaube, das wird dir jetzt was sagen, Nils. Und zwar, da gab es immer so diese Plattenabteilung oben, wo so ein bisschen auch, also oben war immer so Techno und House und sowas. Und ich weiß noch, dass ich eine Zeit lang super gerne einfach nur da durchgestöbert habe, weil ich diese ganzen Cover von den House-Singles so, also auch ein bisschen aufregend fand. Und ein bisschen, die waren ja auch ein bisschen immer so, so Illustrationen, so ein bisschen so Sex-Sachen irgendwie so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Ja, die waren immer so ein bisschen sexy auch, diese. Und ich meine, ich war da 11 oder so. Ich fand, ja, fand ich halt geil. Ich habe genommen, was ich kriegen konnte.
Ja, die Single-Cover von Captain Jack war noch mal richtig hot.
Ja, nee, aber ich kann es gar nicht beschreiben. Vielleicht weiß auch jemand da draußen, was ich meine. Das war immer so das waren immer illustriert. Also keine Fotos oder so, sondern so Illustrationen mit so, weiß ich nicht, so Mädels und sowas, und dann war auch immer so ein bisschen, hat man auch die Geschlechtsteile gesehen, aber so illustriert und sowas. Das war irgendwie so ganz, also oft, was, keine Ahnung.
So ein bisschen so airbrushy oder.
Ich weiß auch nicht, ich merke gerade, das kann ich niemals beschreiben, auf jeden Fall. Aber ich habe übrigens genauso gerne, und das ist wieder wahrscheinlich auch was für Herm und euch beide eigentlich, auch super gern in dieser Abteilung, wo diese ganzen Cover waren von Iron Maiden und sowas. Das fand ich auch immer mega geil anzugucken, diese, weil das sich so verboten angefühlt hat. Weißt du, die waren ja immer so übelst, so überall so Leichen drauf und so, alles ist voller Blut und sowas. Das fand ich irgendwie auch immer voll krass.
Ja, Maiden war ja immer Eddie auf dem Cover, dieses Skelett. Das
heißt ja, genau, ja, genau. Ach. Aber da gab es doch so ein ganzes Genre, ich kenne die Bands jetzt natürlich nicht, aber es gab immer so ein, ich meine diese Schublade, wo man so durchdings, und da war, also Vinyl, da war immer eine, da war nur so fast so, es hat sich immer so verboten angefühlt, weil da ist voller Blut und das fand ich geil. Also hatte ich immer so einen Steifen von dem einen Ding noch. Ja.
Und das alles im Rimpo.
Jetzt wo du sagst, ey, gab es diesen Laden eigentlich überhaupt vielleicht? War das alles nur in meinem Kopf?
Wegen Skatemark, ich habe auch die No-4-Augen habe ich auf den Schulterblättern tätowiert.
Ich glaube, No-4 war so die C&A-Skatemarke, ne?
Nee, das war Rodeo. Die hatten auch.
Ah ja, Rodeo.
Hatte ich Baggy-Pants von Rodeo.
Ich weiß es auch noch sehr gut, denn die erste Staffel von Stoke hieß das Rodeo-Szene-Magazin.
Geil. Ey, ich habe übrigens eine Podcast-Empfehlung, wir hatten es ja neulich auch von Cui Bono. Habt ihr da reingehört in diesen Kim Schmitz-Podcast?
Nee, noch nicht.
Ey, da müsst ihr unbedingt reinhören, der ist echt nice. Ich habe jetzt so gestern bis spät, ich mache jetzt gerade immer Folgendes zum Abschalten, habe ich jetzt für mich entdeckt. Ist ja immer so, ich kann nichts mehr gucken und ich kann irgendwie mich nicht mehr entspannen mit Serien oder mit Büchern, erst recht nicht, weil da habe ich keine Aufmerksamkeitsspanne mehr für. Bin immer am Handy und so, und irgendwie Videospiele ist ja so ein bisschen auch das, was ich so beruflich mache und so. Das ist auch für mich immer schwieriger, ohne zu streamen, zu zocken, weil es mir mehr Spaß macht, dabei zu kommentieren. Weißt du, ich meine, ist auch verrückt. Also das heißt, kann nicht mal mehr so einfach nur so chillen. Aber ich habe jetzt für mich ein Videospiel wieder entdeckt, Diablo 3. Und dann mache ich jetzt immer Folgendes, ich mache mal Noise-Canceling-Kopfhörer an, mache da einen Podcast rein, mache auf dem Fernseher lautlos und grind einfach nur in Diablo 3 bis morgens um 3 oder 4. Und es ist so geil, weil es wirklich wieder wie anfühlt wie früher, weißt du, so Eistee bis morgens einfach und einfach so gar nicht ins Bett gehen wollen und voll müde sein. Und ich schlafe jetzt auch gerade wieder länger und bin generell entspannter gerade tatsächlich, weil ich, weißt du, ich meine, weil ich glaube, ich mag diesen 15-jähriger Rhythmus irgendwie. Naja, anyway, auf jeden Fall habe ich da in diesem Zuge, deswegen habe ich die schon so durchgeballert, schon 5 Folgen oder so angehört und ich glaube, das gibt es überall, also es ist kein so ein Exclusive, ist auch egal, auf jeden Fall heißt, findet ihr schnell, ich weiß gerade den Namen nicht mehr genau, naja. Auf jeden Fall geht es um diesen Kim.com und Kim Schmitz und so, ist ein bisschen ähnlich wie Who the fuck is Ken Jebsen, What the fuck is happened to Ken Jebsen, ja. Ist ein bisschen so What the fuck happened to Kim.com und ey, das macht so Bock zu hören, wirklich, das werdet ihr lieben, weil da, ihr kennt ihn natürlich auch und da wird so ein bisschen auch aufgerollt, sehr gut gemacht, der war ja mal bei Harald Schmidt damals und so und dann geht es ja. Auch ein bisschen darum, dass er sich ja immer Hacker nannte, aber irgendwie wohl, da kommen nämlich auch viele Stimmen aus der Szene von damals so, aus diesem Computer Dings Club, wie heißt das nochmal, Computer...
CCC, Chaos Computer
Club. Genau, Chaos Computer Club, dass die so ein bisschen auch sagen, ja, der ist kein Hacker und so, und das ist voll der Lamer und so, der hat immer so Sachen genommen, die wir alle schon eigentlich kannten, aber die wir eigentlich für uns behalten, weißt du, sowas, der hat irgendwie auch für sich hacken lassen wohl, keine Ahnung, also darum geht es so ein bisschen in dem Podcast, ich bin noch nicht fertig und die Auflösung habe ich noch nicht und ich weiß auch noch nicht, ob er sich selber auch meldet, aber das wollte ich nur empfehlen, weil das ist so ein krasser Typ, ne, das ist so verrückt heutzutage, also selbst heutzutage in dieser verrückten Zeit ist es verrückt, die Sachen anzugucken oder sich anzuhören, was er gemacht hat vor 15 Jahren mit diesem Megacar und hat dann irgendwie so eine Party in Monaco geschmissen und auch wo Kylie Minogue gesungen hat und sowas und irgendwie so und Gumball hat er gewonnen, dieses illegale Straßenrennen da und so, also total verrückt, also kann ich sehr, sehr empfehlen, ist gut.
Das weiß ich noch damals, als hat der Mega-Upload damals
gemacht. Genau, Mega-Upload, ja.
Und gibt es ja immer noch Mega.com oder was, das glaube ich, aber damals war es so lustig, weil das wurde dann irgendwann einfach so geschlossen und so. Und dass sich dann total viele Leute aufgeregt haben, dass sie das als Cloud-Dienst genutzt haben für ihre privaten Daten. Und ich dachte so, ja, genau. Und das ist irgendwie zu 99% für irgendwelche Kinofilme zum Hosten genutzt. Und dann so, ja, also ich habe hier meine ganzen privaten Fotos und Daten gelagert, jetzt wird das einfach abgeschaltet. Und ich dachte, ja.
Genau. Es ist halt vor allem verrückt. Ich will jetzt da gar nicht so mehr ins Detail gehen, weil ich will euch das ja auch, hört man alles in dem Podcast. Aber eine Sache ist mir halt dabei aufgefallen, es wird auch mehrfach angesprochen, dass man kann jetzt von dem Typen halten, was man will. Ne? Ich bin da jetzt neutral, ich habe da jetzt keine Meinung in die eine oder die andere Richtung. Beziehungsweise werde sie mir, glaube ich, erst bilden, wenn ich den Podcast mal durch habe. Ich habe den immer nur so eher peripher wahrgenommen und check eigentlich gar nicht genau, was da los ist mit dem Typen, was der macht. Ich weiß nur, dass er auch gestreamt hat und irgendwie die ganze Zeit gezockt hat und irgendwie dann teilweise einer der Besten in Call of Duty weltweit war. Also ganz weirde Sachen. Ja. Aber auf jeden Fall hat er halt wirklich damals schon so Ideen gehabt, die halt heutzutage der Standard sind. Ne? Also dass er quasi so meinte, wir haben ja alle Streamingdienste heutzutage und er hat es wohl schon ganz früh gemacht, dass er dieses File-Sharing-Ding verknüpft hat, dass man irgendwie eine monetäre Grenze hat oder so und dass man halt, also im Grunde genommen hat er das ja eigentlich schon, war da so ein bisschen so ein Vorreiter gefühlt, also so wirkt es, ne? Wie gesagt, ich bin noch nicht durch, ich glaube auch, da sind ein paar dubiose Seiten und so, da ist auch so ein Türsteher vom P1, der da mit drin ist in dem Podcast, der so ein bisschen erzählt, wie er ihn kennengelernt hat, so, dass er wohl irgendwie Kim Schmitz da irgendwie 5-mal ankam und nie reingekommen ist, der ist ja irgendwie so 2 Meter groß auch und so, voll die Erscheinung und der Türsteher erzählt halt so, wie das war, ja, heute kommst du da rein und so mit so einem Münchner Akzent und dann hat er wohl nach dem 5-mal, weil er gefragt, warum komme ich denn nicht hier rein, und dann sagt er so, ja, nur für Stammgäste und hat er wohl so gesagt irgendwie, ja, wie soll ich ein Stammgast werden, wenn du mich nie reinlässt und sowas. Und irgendwie hat er wohl so eine sehr schlagfertige und der hat irgendwie so eine Ausstrahlung, der Dude anscheinend. Und hat es dann irgendwie geschafft und dann war der ja voll drin in dieser Promi-Szene und dann, also ein bisschen hochstaplermäßig gefühlt, aber man weiß nicht genau. Also er ist echt irgendwie, ihr merkt schon, ich bin begeistert. Ich finde es irgendwie total interessant.
Finde ich gut, wenn du immer so Podcast durchhörst, einfach dann hier bei uns alles erzählst. Das ist ein ziemlich guter...
Ja, gut, okay, sorry. Ja, okay, ich hoffe, aber ich habe wirklich nichts gespoilert. Also, ich habe eigentlich nur umrissen, worum es da geht. Man muss sich für das, was ich gerade gesagt habe, auf jeden Fall eher den Podcast hören, weil da alles viel breiter aufgefächert wird. Ich habe ja so einzelne Punkte. Die einzelnen Punkte werden dann wirklich so ein bisschen aufgedröselt und so.
Ich meine, wenn du einen Podcast hören willst, in dem irgendwie die Lebensgeschichte verrückter oder interessanter Leute erzählt wird, dann empfehle ich dir sehr dringend Kill Royale, einen Podcast, in dem die Lebensgeschichte von gekrönten oder Königinnen und Königen oder ähnlichen Leuten, die irgendwas Royales haben, erzählt wird. Und immer über, also meistens über mir, also ich habe den gemacht mit, ich habe den geschrieben.
Ach so, ich habe den Lacher nicht gecheckt, deswegen, ich habe es gar nicht
mitbekommen. Ich war auch nicht so ein richtiger Lacher. Ich habe den geschrieben, es ist halt so ein True-Crime-Podcast, der sich quasi nur royalen Crimes widmet, aber wir haben jetzt jetzt in der ersten Staffel, die gerade läuft, haben wir dann auch Martin Luther King zum Beispiel drin, weil er eben King mit Nachname heißt. Und aber haben auch 3 Folgen über das Leben von König Ludwig II. Haben irgendwie, ich weiß gar nicht, was haben wir noch alles, Ramses den Dritten haben wir, glaube ich. Dann haben wir Bartholdi,
der Sonnenkönig,
die Blutgräfin, genau, Ludwig II. Ist der, nee, der Sonnenkönig ist der Ludwig XV, ist der Ludwig XIV.
Ich dachte, Ramses wäre der Sonnenkönig.
Nee, Ramses ist, ich weiß gar nicht, was der für einen Spitznamen hatte, aber der war halt so ein, das war so der letzte große ägyptische König.
Rami.
dann haben wir noch, dann haben wir die Tudors natürlich, oder Tudors, die Geschichte erzählen.
Aber warum habe ich das denn nicht mitbekommen? Das
von Henry V. und den, seinen 6 Frauen, von denen irgendwie 4 gestorben sind und so. Also da haben wir so einen Podcast gemacht, wo wir das alles so erzählen und auch mit Experten sprechen und dann so ein paar Szenen auch so lustig reenacten und so. Kill Royale, sehr hörenswert. Kann ich
ja, cool. Das habe ich, wirkt jetzt so, als hätte ich das so alles nur eine Feedline gemacht, damit du Promo machen kannst, aber ich hab tatsächlich davon gar nichts mitbekommen, ehrlich gesagt. Ist das auch Pool Artist oder was? Oder wie?
Nee. Das ist eine Pool Artist Produktion, ja. Wir haben das für Zebra.
Okay,
Zebra
das gemacht. Klang jetzt wirklich wie eine Feedline für die Produktion. Das ist auch eine Pool Artist Produktion, oder? Also, die machen ja ganz coole Sachen. Nee. Aber cool, nee, finde ich cool. Ich habe es mir tatsächlich sogar ohne Witz, ich habe es mir tatsächlich notiert. Als du das gesagt hast, habe ich hier mein, heute sitze ich nämlich wirklich mit Stift und Papier hier, ne? Weil ich immer so manchmal meine Sachen hier aufschreibe, ne? Ich bin jetzt Profi.
Aber wir waren eine Arbeit, die viel Spaß gemacht hat, deswegen, Leute, hört hin. Hört euch
das an. Ich mir rein.
Ich finde das auch immer noch eine sehr gute Kombination, das True-Crime-Ding mit alten Königshäusern zu verbinden.
Das ist vor allem deswegen, das ist deswegen interessant, weil in letzter Zeit gibt es viel Kritik am True-Crime-Genre, die nicht ganz von der Hand zu weisen ist.
Gibt zu viele, oder?
Einfach ja, auch, na, es, ja, auch so na, diese voyeuristische halt, so, ne?
Ja, vor allem auch ist das, es ist ein extrem weißes Genre. Es geht immer um Weiße in Not sozusagen. Es gibt kaum True Crime über Person of Color zum Beispiel, sondern es fast immer sind es die Weißen, die da irgendwie gerettet werden oder getötet werden oder was auch immer. Und es ist halt, wir haben ja mal so einen True-Crime-Podcast gemacht, Dunkle Heimat, damals für Antenne Bayern war das, also mit Bernie, mit dem ich jetzt auch Kill Royale mache, mit dem habe ich damals Dunkle Heimat gemacht und die erste Staffel war über so ein, über Hinterkaifeck, so ein Fall von vor über 100 Jahren irgendwie, wo in Bayern so eine Familie getötet wurde. Und der, als zweiten Fall hatten wir Rosemarie Nitribit, das war so eine Prostituierte, die in Frankfurt in den 60ern getötet wurde. Und da war es schon ein bisschen, als wir da mit Leuten gesprochen haben, wir haben dann verschiedene Leute interviewt, da gibt es immer noch so ein bisschen Theorien in und um Frankfurt, wer das gewesen sein soll. Und zum Teil von Leuten, die noch leben. Und da merkst du, dass das ein bisschen gruselig ist, in einem Milieu zu ermitteln, wenn es um Todes- und Mordfälle geht, wo noch Zeitzeugen leben.
Ja.
Und das ist ja das auch, was das True-Crime-Genre so schwierig macht irgendwie, weil wenn du jetzt von irgendeinem Fall aus den 90ern erzählst, wie es ja bei so sehr gängigen True-Crime-Formaten der Fall ist, irgendwelche Kindermörder oder sowas, dann läufst du ja immer in die Gefahr, dass sozusagen Leute, die davon unmittelbar betroffen sind.
Ultimativ betroffen. Das neue True-Crime-Podcast mit Donny O'Sullivan.
Dass die das noch irgendwie so mitbekommen. Oder
ja,
da
ist halt so respektlos ein bisschen dann. Oder?
Ja, es ist halt irgendwie scheiße.
Also nicht respektlos, sondern so ein bisschen wenig rücksichtsvoll.
Ja, es ist halt vor allem, also wenn irgendwie in so einem, es gibt ja ganz viele True-Crime-Podcasts, die nur daraus bestehen, dass sich zwei Leute Fälle erzählen und die sich dann da irgendwelche super harten Fälle von vor 5 Jahren erzählen und irgendwie einfach nur sagen so, ja, und dann hat der sie aufgeschlitzt und so. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist ethisch schwer, finde ich, vertretbar. Ja. Und das ist der große Vorteil bei Kill Royale, das sind Fälle, die sind alle hunderte Jahre her, und da kann man dann irgendwie so ein bisschen das mit so einem gesunden Abstand betrachten.
Ja. Ich habe das eh nicht so ganz verstanden, den Hype um True Crime Podcasts. Also ich habe eigentlich nur dieses Hollywood Con Queen, habe ich hier, glaube ich, auch mal empfohlen. Das kann ich auch immer noch empfehlen. Das ist sehr gut gemacht. Aber da geht es eher um so einen Hochstapler in der Hollywood, in the Business. Ja. Aber ich habe dann auch mal, ich weiß nicht, nee, war irgendwie nichts für mich. Ich gucke das lieber so in Dokumentationsform. Also ich habe zum Beispiel hier dieses American Murderer, also hier O.J., The People vs. O.J. und so, oder der Versace-Fall und so. Das fand ich halt total gut, weil das ja auch wie eine Art Dokumentation ist, aber mit halt gespielt und so. Aber ist ja jetzt nur meine Meinung. Aber ich check schon, was du meinst. Also du meinst, ist auch ein bisschen das, hat ja auch Herm vorhin gesagt, ne, das Voyeuristische so ein bisschen auch. Ne?
So. Ja, ich finde finde es schon interessant. Es ist jetzt auch nicht so, ich bin jetzt auch nicht der heilige Moral-Apostel, weil ich natürlich, ich fand auch Tiger King super und habe es super gerne geguckt und How to Make a Murderer und so. Und das, ich finde das schon sehr spannend und sehr interessant und so. Aber halt, wenn es wirklich dann auch so sehr ausführlich aufbereitet ist, das finde ich ist nochmal was anderes, als sich irgendwie so einen Fall aus Wikipedia runterzuschreiben und dann jemandem vorzulesen und zu erzählen und so. Das ist mir einfach, da ist es mir dann zu wenig Beschäftigung mit der Materie irgendwie. Das finde ich, wird dem dann nicht gerecht. So.
Ja, gestern wieder Fires Shots fired. Na, aber ich check schon, was du meinst.
Weil du vorhin mit Diablo das meintest, ich bin auch wieder in den 14-jährigen Herr-Modus übergegangen und habe dummerweise, bin ich zurzeit anno-süchtig. Und das,
warum dummerweise? Ist doch geil.
Ja, das Problem ist, dass wir vor kurzem ein Haus gekauft haben und und irgendwie irgendwelche Renovierungsarbeiten machen muss in allen Freiminuten. Und ist jetzt, aber neulich kam so Anno History Collections raus. Und das heißt, die alten Spiele nochmal ein bisschen neu aufgelegt. Dann habe ich mir Anno 1404 die History-Variante jetzt gespielt. Und jetzt ist es so, das heißt, okay, wir fahren morgen früh um 8 zum Haus und machen dann ab morgens Renovierungsarbeiten und dann können wir irgendwelche Speditionen die Sachen bringen. Und ich mir so, okay, dann stehe ich um 7 auf und spiele noch eine Runde Anno. Ich denke so, ey, meine Patrizier, die brauchen mich, die brauchen ihre Gewürze und sowas. Ich muss mich da jetzt kümmern. Und dann komme ich abends so nach Hause, bin so komplett fertig und dann so, ey, ich muss jetzt schon eine Stunde Anno, muss ich jetzt schon noch spielen. Sonst ist der Tag für mich nicht, fühlt sich das nicht vollständig an.
Welche Version Anno?
1404.
Also quasi das ist so eher mit, das ist nicht rundenbasiert, sondern ist auch ein bisschen Sims-mäßig. Ne? Man baut auch ein bisschen.
Ja,
so
ich spiele immer Endlos-Modus. Und so.
Geil.
Ja, ich bringe. Weil Anno 1800 habe ich auch tagelang, also insgesamt tagelang gespielt, aber das war mir dann irgendwann zu, weil ich dachte so, Anno 1404 ist nicht ganz so kompliziert, also da gibt es nicht ganz so viele Abhängigkeiten und so, das kann man auch schnell mal irgendwie, bis man alles freigeschaltet und sowas, aber jetzt hänge ich da trotzdem wieder drin. Und neulich kam dann so eine Glückwunsch, Sie spielen dann diese Runde 24 Stunden. Okay.
So, das ist ein bisschen wie diese Meldung so beim Fernseher, schauen Sie noch?
Ja, bei Anno kommt ja wirklich, gehen Sie mal ein bisschen nach draußen, Sie spielen schon seit 3 Stunden. Dann denke ich mir so, ey, lass mich in Ruhe, Anno, Mann, ich will ja weiterspielen.
Ich habe neulich GTA durchgespielt.
Ja, stimmt, habe ich gesehen. Aber
als letzter bisschen, Mensch der
ja,
Welt.
Ja, genau, ein bisschen spät dran.
Ich habe es auch noch nicht durchgespielt. Ich habe, glaube ich, noch nie ein GTA da durchgespielt. Ich bin immer nur so rumlaufen und Scheiße bauen.
Oh, das Fünfer solltest du mal durchspielen. Das ist empfehlenswert. Wird dir Nils bestimmt bestätigen. Das ist ja eine geile Story auch.
Ja, ich fand es dann auch gut. Ich habe ja auch immer die, bei mir ist ja bei all diesen Open-World-Games immer die Gefahr, dass ich mich viel zu sehr von Nebenmissionen ablenken lasse und dann die Hauptmission nicht mehr durchspiele. Das ist mir bei so vielen, auch bei Assassin's Creed, bei X-Teilen passiert und so. Und bei GTA war das auch immer so, aber weil es halt einfach immer noch da ist und ich irgendwie zuletzt kein neues Spiel hatte, habe ich gedacht, komm, habe ich nochmal von vorne angefangen, habe mich jetzt richtig auch dazu gezwungen, mich mehr auf die Hauptmissionen zu konzentrieren und habe es dann wirklich geschafft, nach ein paar Tagen das wenigstens einmal durchzuspielen und so. Und jetzt will ich mir als nächstes, habe ich mir vorgenommen, jetzt Red Dead Redemption 2 mal durchzuspielen.
Geil. Mach dich auf viel Reiten gefasst. Also mir war das zu viel rumgereitet. Ich bin einfach nur reiten die ganze Zeit. Nee. Lass mal. gib mir lieber Dark Souls. Aber wen fandst du am besten bei GTA? Wer von den Dudes?
Michael, natürlich.
Nee, Trevor natürlich.
Nein, Trevor ist ätzend.
Ist super geil, Mann. Die immer die geilen kleinen Cutscenes, wenn man den zufällig wechselt und der dann irgendwo aufwacht und nur mit Unterhose irgendwo im Strand. fand ich immer voll gut.
Ja, ich war immer Michael, Team Michael. Michael, großer Michael-Fan.
Michael ist bei mir als letztes tatsächlich.
Wirklich?
Die anderen beiden besser,
hast du denn, welche Option hast du denn am Schluss genommen?
Kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber ich weiß so grobe, was, also nebelig, was du meinst. Es geht ja so ein bisschen auch, es gibt ja verschiedene Enden, ne? Das weiß ich, glaube ich, noch genau. Bei dem Film, bei dem Spiel. Ich habe immer eher, wie heißt nochmal der andere? Nicht Trevor und wie heißt nochmal der
Franklin.
Andere? Franklin, genau. Franklin war mir immer am sympathischsten und mit dem habe ich so ein bisschen was aufgebaut, dass er am Ende in den Hollywood Hills wohnt und so eine geile Karre hat und sowas.
Das hatte ich auch.
Ja, aber da habe ich mich mehr, glaube ich, auf die Storyline-mäßig, aber kann das sein, dass ich gerade was verwechsel, aber ich weiß auf jeden Fall nicht mehr, kann ich nicht mehr, ich weiß nur grob, was da irgendwie los war. Ich fand es immer gut mit Michael, mit dem Psychiater und sowas, fand ich, und dem Sohn. Der Sohn war auch so ein absolutes
Arschloch.
Der Sohn
ist geil. Der Sohn ist geil.
So ein Wichser einfach.
Die Tochter ist ja auch super.
Schätz mal, wann geht der A5 rausgekommen ist? Das finde ich immer so krass.
2012. Nee, 2011.
Nee. 2013. Ist so krass, okay. wie gut sich das Spiel hält, ne? Wie krass es einfach so. Ja, ich will nicht sagen, dass er seiner Zeit voraus war, aber es ist halt so. Die müssen erstmal immer noch kein neues bauen irgendwie. Hält sich halt
alles. Ja, ich finde nicht, dass es sich so wahnsinnig gut hält. Wenn du es dir jetzt anguckst, es sieht schon sehr oll aus, finde ich.
Ach so, du spielst auf einer PS4, ne?
Ja. das ist irgendwie, also es ist keine Augenweide, muss man sagen. Aber Storytelling ist einfach gut und das funktioniert irgendwie immer noch.
Hast du den Seitenhieb gerade nicht verstanden, wie ich den
meinte? Doch, habe ich sehr gut verstanden. Okay, aber
gekonnt weg ignoriert, ne? Abgeprallt, Gore-Tex, Alter.
Das ist wirklich so ein
Lotusblüten-Effekt.
Oh Mann, ey, ich guck wirklich jeden Tag auf Amazon, ob irgendwie mal wieder PS5 im Store sind. Das ist so albern. Ja. Ich komme mir so bescheuert, ich bin so ein Konsumopfer. Ich ärgere mich richtig über mich selbst, aber ich kann nicht anders.
Ja, aber bist mir nicht böse, dass ich jetzt da vom hohen Ross.
Überhaupt.
Ich hatte ja auch nur voll Glück, ich bin ja mega dankbar. Ich habe es ja irgendwie einfach, super Dusel gehabt einfach. Nein. Aber ja, bald gibt es da bestimmt, glaube ich, irgendwann. Was hättet ihr von, wenn wir schon in der Gaming-Ecke sind gerade hier, habt ihr bestimmt mitbekommen, dass Steam ein Handheld machen will. Habt ihr das mitbekommen?
Ja. Ja, haben wir mitbekommen.
Was, also ich weiß nicht, habe ich schon Bock. Kostet aber 400 Euro wohl oder so, aber ist schon geil, die Idee, dass du alles, also Steam spielst, es muss ja dann mega powerful sein, irgendwie das Ding.
Das sieht ja aus wie eine Switch, finde ich.
Ja, so ein bisschen, genau.
Ja, ich warte ja erstmal, es gibt ja so ein Handheld, das jetzt bald kommen soll, das heißt, ich glaube Playdate, heißt das Playdate?
Ja, habe ich in dem Moment gegoogelt, weil ich mich gefragt habe, wann das endlich mal rauskommt, das mit der Kurbel ja. Dran, ne? Hier steht's.
Ja, genau, ja. Die haben zuletzt, dann haben die so eine Mail, haben nochmal so eine Rundmail geschrieben, dass es jetzt so bald soweit ist, so ein kleines Handheld, das als besonderes Feature, als besonderes Steuerfeature eine Kurbel hat. Und aber auch nur so monochrom ist und wenn man das kauft, kauft man gleichzeitig ein Spieleabo mit, in dem man, glaube ich, jeden Monat ein neues Spiel bekommt, das extra nur für diese Konsole entwickelt wurde.
Ja.
Und die sieht total geil auf. Die bin ich, also die haben die, glaube ich, vor 2 Jahren angekündigt und seitdem bin ich total scharf darauf, dieses Teil zu haben.
Kann man ab Juli vorbestellen, sehe ich gerade. Kostet 179 Dollar. Aber ich bin nur gerade verwirrt, weil jetzt sieht das auf einmal aus wie ein Würfel. Also es geht nach hinten so weg. Naja, mal schauen. Aber da habe ich auch Bock drauf.
Hier, Nils, ich habe noch einen Tipp für dich, für deinen Konsum, um deinen Konsumsucht zu befriedigen. Machst ja, du hast ja, also ich hoffe, ja, also du musst ein bisschen, also pass auf, du machst doch gerne auch so kleine Musikgadgets, hast du doch auch, magst du doch auch.
Absolut.
So, ne? so kleine Synthies auch und sowas sind ja auch so dein Ding. Ich habe ich will eigentlich nur, dass du es kaufst, damit ich es ausleihen kann. weil ich glaube, du hast mehr größere Konsumsucht als ich und es kostet 1.100 Euro. Ja, sag ich gleich, ich fall gleich mit der Tür ins Haus. Ich weiß nicht, ob du es kennst, vielleicht kennst du auch manche von unseren ZuhörerInnen da draußen. Das ist der beste Synthi, den es überhaupt gibt.
Ja,
der muss Teenage Engineering OP1.
Na klar,
Ich will diesen haben.
Den will jeder haben.
Ich habe einen guten Freund, der ist Musikproduzent und der hat ihn aber für 300 Euro bekommen, weil er ihn irgendwie, glaube ich, in Japan gekauft hat oder sowas.
Ja, krass,
und ich bin so neidisch. Ey, Leute, wenn da draußen, ihr müsst euch das mal auf, also mein Tipp ist wirklich auch mal noch ein Tipp. Ich hau heute die Tipps raus. Auf YouTube einfach mal eingeben, das heißt Teenage, also wirklich wie Teenager, Teenage Engineering OP1 und Beats oder sowas. Und dann gibt es ganz viele Videos, also nehmt am besten die Videos, wo wirklich so über 100.000 Views drauf sind, so ab da ungefähr. Da ist so ein Dude, so gibt es verschiedene Leute, aber da gibt es einen bestimmten Dude, der kann das so geil bedienen und die Beats sind so unfassbar und es ist unglaublich, was aus diesem kleinen Gerät, also das sind ganze, komplette Songs kannst du mal, aber super gut, die hören die sich an, das ist ein ganz kleines Mini-Keyboard und es ist unglaublich, das Ding.
Ja, jeder will den OP1 haben, der ist aber, ist der super teuer, sodass man echtes Skrupel hat.
Ich sehe es gerade, 1200 Euro.
Es gibt den auch in der ersten Auflage nicht mehr. Also es gibt jetzt, glaube ich, einen neuen OP1, der irgendwie so ein bisschen andere Feature hat, aber den Original OP1, den gibt's, kann man quasi nur noch gebraucht kaufen.
Genau, und der war billiger aber, ich glaube irgendwie. Und der ist jetzt aber überall gebraucht so teuer, weil er quasi auch an Wert jetzt
Absolut, ja, der ist super wertvoll. Und das Geile an denen ist ja auch, es gibt ja dann, die haben so Drehknöpfe, mit denen man alles mögliche regeln kann und modellieren kann und so. Und es gibt so extra kleine Kurbeln, die man da aufstecken kann, damit man einfacher diese Drehregler benutzen kann und so. Ja. Total geiles, total geiles.
Glaube ich, aus Schweden, ne? Wenn ich mich nicht irre, irgendwie so ein schwedisches Ding. Und das Design ist auch so wahnsinnig, sieht eigentlich aus wie so ein Nintendo.
Es gibt von, was geil ist von Teenage Engineering, da hatte ich auch mal einen von, der ist mir aber kaputt gegangen, sind die Pocket Operator oder so heißen die. Das sind so ganz kleine, so Taschenrechner-große Synthesizer, wo es, glaube ich, mittlerweile 20, 30 verschiedene gibt, die immer so ein Display haben wie so ein altes Telespiel, wo es nur so drei Bewegungen gibt von irgendwelchen Grafiken. Und wo jeder dieser kleinen Synthesizer eine andere, der eine ist ein Sampler, der andere ist eine Drum Machine und du kannst sie auch in Reihe schalten und kannst dann daraus so eine Soundbank irgendwie basteln. Und die sind total geil, diese Teile. Die kosten auch immer so 80 Euro pro Stück. Kann man sich jetzt auch nicht irgendwie jeden Tag kaufen, aber das sind so geile Rumspiel-Gadgets, die man so unterwegs, da kann man auch Kopfhörer anschließen und die passen irgendwie so in jede Tasche und kann man unterwegs da so ein bisschen drauf
rumstellen. Lass uns doch einen zusammenkaufen und dann hat denn jeder immer 2 Wochen.
Das wird auf jeden Fall
wenn du mit einsteigen willst. Ja, wird wahrscheinlich gar nicht klappen. Obwohl doch, wahrscheinlich schon. Das ist auch, glaube ich, so ein Gerät, das hast du am Anfang, da bist du erstmal 10 Stunden am Tag dran, findest übel geil und dann liegt es aber auch mal ein bisschen in der Ecke, oder? Ich meine, irgendwann einmal gucken. Aber hey, wenn mir jemand einen schenken will da draußen.
Moritz will den ja unbedingt. Moritz ist ja, der von uns der ernsthaftesten elektronischen Musik produziert.
Ja, auf jeden Fall.
Und hat ja auch diesen Act, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Der will auch unbedingt so ein OP1 haben, weil er meint, das wäre ein geiles Teil.
Ich habe das, glaube ich, damals auch erzählt übrigens, ne? Jetzt noch ganz kurz. Wir sind gleich raus aus der Synthesizer-Nerd-Ecke. Wir sind eigentlich in der Tipp-Ecke noch. Wir sind in irgendwelchen Ecken immer einfach. Ich habe, Nils, das wird dich auf jeden Fall auch umhauen. Ich habe tatsächlich mal auf eBay damals noch, wo es noch. Da ist aber eigentlich Herm eher Experte, ne? Mit den 1 Euro. Habe ich nie gecheckt, diese 1 Euro Gebote, die aber irgendwie offensichtlich, weil falsches SEO und so, die so untergehen und die findet man zufällig und gibt dann halt 1 Euro ein und du kannst das kaufen. Also teilweise super teure Produkte, ne? Weil irgendwie die Leute die Auktion vergessen oder keine Ahnung. Und bei mir war es ein Original 99 Synthesizer halt. Und ich hatte den gekauft. Der war fertig. Ich habe auch die Bestätigung bekommen damals, so habe ich für 1 Euro gekauft, neu. Und ich so, hä? Ja. Was ist denn jetzt los? Und irgendwie hat der Typ sich rausgewieselt. Aber er hatte, glaube ich, auch Argumente auf seiner Seite, weil das irgendwie paar tausend Euro normalerweise kosten würde oder so. Oder was, ein 808? Ja, bin mir nicht sicher.
Das sind so shady Deals immer, wo man denkt, die wollten einen auf irgendeine Art irgendwo reintricksen.
Ja,
so,
genau, wahrscheinlich.
Wo man dann nur die Verpackung kauft oder so.
Ja, es ist too good to be true mäßig so. Aber ich dachte dass es halt doch sein könnte, so ein kleiner, ist ein bisschen wie du, Herr, mit dem Lottoschein. Ich habe dann doch so, als es fertig war, ich so, ja, bist du echt jetzt? Ich war richtig so mega euphorisch gewesen den ganzen Tag. So, ey, krass, ich habe jetzt einfach den und so. Aber ich dachte halt wirklich, dass ich ein Schlupfloch gefunden habe, weil wie gesagt, manchmal hast du ja diese Deals, wo du echt denkst, das hat einfach irgendjemand vergessen oder so. Aber andererseits, niemand vergisst so einen Deal. Also wenn du ein Gerät für potenziell mehrere tausend Euro wert hast, dann da reintust. Aber keine Ahnung, naja, hat mich auf jeden Fall traumatisiert. Seitdem habe ich nie wieder eBay benutzt.
Ich versuche jetzt gerade noch rauszufinden, wie Moritz Projekt heißt, damit wir das hier auch ein bisschen Werbung machen können, damit ihr irgendwie alle
ATV.
Wir ballern es in die Shownotes.
Wir ballern es in die Shownotes.
Wenn ihr Elektro mögt, das auf jeden Fall alle hören könnt.
The Root heißt der.
Jetzt auch auf jeden Fall gleich.
Was suchst du jetzt? Mo, geile Beats, Gäste ist die Geister, Mann.
Nee, ich weiß, dass er
echter Berliner, cool Techno.
Dass er einen Insta-Account damit hat. Und ich gehe jetzt gerade seine Freunde auf seinem Insta-Account durch, weil es da irgendwo dabei sein muss.
Und dabei läuft so die Musik von A Beautiful Mind.
Hier, LDH. LDH Berlin heißt es auf Insta.
Klar, LDH, klar. Hast ja alle Alben.
Die geilsten Imaminaki auch. Nennen die sich auch. Imaminaki, also LDH nennen sich, glaube ich, alle zusammen und sein Projekt heißt Imaminaki. Wo er mit seinem Kumpel Carlo zusammen. Und ich habe auch schon auf so ein paar Live-Gigs von denen, das ist echt immer geil. Schön.
Ja, der hat mich auch, Moritz auch, hat mich tatsächlich auch vor ein paar Wochen auch eingeladen, mal vorbeizukommen im Studio, ein bisschen zu jammen und so. Wir haben es aber nie hingekriegt, aber das muss ich unbedingt mal machen.
Der macht auch immer wieder so Jams im Park, so im Humboldthain und so, dass die dann da irgendwie eine Anlage aufstellen, so Samstagnachmittags und dann da irgendwie so auflegen und jammen und so.
Ja, solange er bei uns auf Tour die Jams mal sein lässt.
Also wirklich. Also die einzige Jam, die wir immer auf Tour erlauben, ist morgens am Frühstücksbuffet.
Ja, genau.
Oh, mir schreibt gerade Maria, wenn sie uns was erklären soll mit Imaminaki, dann soll ich Bescheid sagen. Dann rufen sie doch mal rein. Maria!
Heute sind wir richtig profimäßig unterwegs.
Ja, immer.
Der Hammer. Ich weiß nicht, kommt sie jetzt oder kommt sie nicht? Wieso bietet sie es mir denn an und dann ist aber...
Ja, vielleicht meinte sie es generell irgendwann mal.
Sie kann es ja jetzt hier reinschneiden. Wir können ja jetzt kurz ein Intro machen und dann kann
sie eine Frage.
Leute, sie kommt. Oh. Okay. Maria, mir ist gerade die Band von Moritz nicht eingefallen. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über, was bedeutet LDH, was ist LDH, was ist die Maminaki, was ist die Band von Moritz? Schieß mal bitte los.
Warum lachst du so, wenn du mich das fragst?
Ja, weil es uns allen so unklar war irgendwie.
Also LDH ist ein DJ-Kollektiv, was mein Bruder mitgegründet hat. Mhm. LDH heißt Lutsch die Handgranate.
Ey, wir machen jetzt aber nicht lustig drüber. Nee, komm.
Nee, nee, wir machen uns nicht lustig drüber.
Das ist cool. Jetzt für euch da draußen, das ist wirklich cool. Wir machen uns nicht lustig. Gewesen.
Also Lutsch die Handgranate?
Genau. Und Imaminaki ist, also da macht er selber Musik. Ja. Also die.
Mit Carlo zusammen.
Mit Carlo zusammen, ja. Genau. Also die machen wirklich einfach selber Musik. Die legen das dann auf, aber machen das dann live mit so ganz vielen Geräten.
Ja.
Quasi spielen das live, elektronische Musik.
Ja.
Mädchentechno, wie sie es nennen.
Ah ja, okay.
Und Imaminaki ist besoffen gesagt, ich mach mich nackig.
Imaminaki. Oh, das ist ja mega gut.
Und ich wusste, als ich gerade gehört habe, dass ihr LDH und Imaminaki sagt, dass ihr euch freut, wenn ihr diese beiden Songs hört. Ich wünsche euch weiterhin mega viel Spaß. Ciao.
Dann vielen Dank für die Info und
danke, Maria.
Deinem Bruder. Also hier ist noch eine Frage von Donny. Ja, Donny, du wolltest was wissen von Maria?
Nee, ich, das war,
ach so.
Nee, alles gut.
Nee, er wollte gar nichts wissen, hat nur gesagt, danke Maria.
Imaminaki, Imaminaki.
Okay, Imaminaki. Imaminaki. Das passt wieder. Ja wieder zu unserem Pornogeist vom Anfang.
Ja, genau. Das, ich habe auch noch, ich hätte meine Absicht tatsächlich. Wo wir gerade bei Musik sind, habe ich auch noch einen Wunsch an diese Welt da draußen, an die Musikwelt da draußen. Und zwar habe ich neulich einen Service entdeckt, für den ich jetzt einfach mal Werbung mache, obwohl ich da nichts für bekommen, beziehungsweise wünsche ich mir ihn in einer anderen Form. Und zwar war ich auf der Webseite der Queens of the Stone Age, weil ich hatte irgendwie gesehen, die sind auf irgendeinem Festival in Europa, und dachte ich, machen die vielleicht auch eine Tour in 1000 Jahren, wenn man wieder auf Konzerte gehen kann. War nicht so, und da habe ich auf deren Webseite den Menüpunkt entdeckt, Vinyl Me Please. Und da dachte ich, was ist das denn? Habe ich angeklickt, dann bin ich auf der Webseite gelandet, vinylmeplease.com. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da kann man so Abos abschließen. Ja. Und da kriegt man jeden Monat nach einem bestimmten Thema so eine Deluxe-Edition von Platten zugeschickt. Also kann man jetzt, ich bin gerade Webseite zum Beispiel für Hip-Hop, für Country, für so Essentials mit den Must-Haves und so. Also wenn man quasi sich eine Vinyl-Sammlung aufbauen soll, kriegt man die quasi kuratiert und zugeschickt. Und diesen Service hätte ich jetzt gerne, Nils, dass du sowas bitte in Deutschland machst. Das ist jetzt mein.
Ich habe mir sowas auch schon mal überlegt. Also nicht als Versandservice, aber es ist eigentlich ganz schlau, das mit aufzugreifen. Ich habe da schon verschiedene Szenarien durchgespielt. Es gibt auch bei, ich glaube bei Vinyl Me Please, da habe ich das glaube ich auch zuletzt gesehen, weil ich folge diesen ganzen Services auch allen, weil ich irgendwann auch mal so ein Vinyl-Abo irgendwo abschließen will. Aber es gibt mehrere davon, ich bin noch nicht sicher welches. Und ich glaube, ich habe das bei Vinyl Me Please gesehen, was ich ganz schlau fand. Die haben so eine Sonderedition von den, ich glaube von den 70er und 80er Platten von Herbie Hancock rausgebracht.
Ja, genau.
Der ja damals so geile, so Rocket und so geile experimentellen Hip-Hop-Jazz gemacht hat. Und da haben sie dann begleitend zu dieser Box, kann man sich einen Podcast runterladen, in dem Herbie Hancock jedes Album einzeln erklärt. Und das fand ich irgendwie ganz, eine ganz schlaue Verbindung von all diesen Medien, die wir mögen. Und da habe ich dann auch überlegt, ob man sowas irgendwie auch auf Deutsch machen kann. Ich überlege tatsächlich schon, so eine Essentials-Sache auch auf Vinyl irgendwie zu machen, aber es ist jetzt auch völlig albern, hier irgend so ein komisches Konzept zu erzählen, das ich irgendwann mal geschmiedet habe. Mhm. Aber ja, ich glaube, die Zeit ist reif, ja, sowas auch hierzulande.
Wahrscheinlich muss man sich da wirklich mit irgendeiner Plattenfirma zusammentun.
Auf jeden Fall, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
Medien, aber die wir mögen, klingt auch wie so ein übelst langweiliger Podcast. Und herzlich willkommen zu Medien, die wir mögen. Ich bin's wieder, euer Björn, und gegenüber sitzt mir natürlich wie immer der Torben.
Stefan.
Ich war auf einem ganz tollen Gregor Meile Konzert. Ich habe immer noch Gänsehaut.
Ja, auch an euch da draußen. Wir sind natürlich auch auf der Republika. Könnt ihr natürlich vorbeikommen.
Nee, natürlich, liebe Grüße, ich liebe die Filme aus dem Marvel-Universum.
Ja.
Oh, Queens of the Stone Age, mal was Wildes.
Ja, und die haben dann auch so ein Running Gag, so, aber nicht so gut wie Ant-Man, oder? Ach, keine Ahnung. Leute, packen wir ein.
Leute, Imaminaki.
Achso, du wolltest noch ganz kurz noch sagen, kurz Recap, Podcast UFO ist mir gerade einfach, hatte ich ja vorher noch gesagt, wollten wir noch hören, war geil, oder? Das Musik, die Musical-Folge, müsst ihr euch alle da draußen anhören natürlich, die hinter Mikro-Folge vom Podcast UFO, eine komplette Podcast-Folge
Als Musical. Ich glaube, ist das jetzt schon ein Spoiler oder so? Aber nee, ist mittlerweile, kannst du das so sagen.
Ich weiß eh schon jeder, ja, ja. Also es ist, ich habe mich wahnsinnig gefreut, als sie mich gefragt haben, ob ich mitmachen würde.
Ja, beleidigt, dass sie mich nicht gefragt haben, sag ich ganz ehrlich.
Ja, kann ich gut verstehen. Ich habe mich sehr gefreut. Stefan Titze vom Podcast Ufer hat mir eine Mail geschrieben, gefragt, ob ich dabei wäre. Und da habe ich schon sofort ja gesagt. Und dann hat sich noch, hat er mir dann noch gesagt, dass die Songs von Albrecht Schrader sind, der auch mal bei mir in der NBE war, auch eine sehr hörenswerte Folge.
Ja.
Und da habe ich mich dann noch mehr gefreut, weil ich glaube, dass Albrecht Schrader einer der besten modernen Pop-Komponisten in Deutschland ist, die es gerade gibt. Also der komponiert sehr schlau, aber auch sehr gut. Und ich liebe alles, was der macht. Und deswegen war es für mich natürlich besonders aufregend, da mitmachen zu dürfen. Und er war dann auch hier einen Tag im Studio, da bin ich dann irgendwie für eine Stunde hin, um meine Parts einzusingen. Und es hat mega Bock gemacht, mit Albrecht zu arbeiten. Ich selber habe ja auch eine Idee für ein Musical schon seit Jahren, wo ich immer so ein bisschen dran rumschreibe und so. Es ist schwierig, Musical zu schreiben, weil man nicht genau weiß, wie man sozusagen den musikalischen Part einfügt. Also komponiert man den direkt mit, schreibt man direkt die Songtexte oder schreibt man das Buch und so überlegt sich ungefähr, welche Situation könnte gesungen werden sozusagen und lässt diesen Raum dann im Buch frei, um das dann mit dem Komponisten oder der Komponistin zusammen
zu machen. Ja, vor allem muss er gucken, wann was fröhlich ist, wann was eher traurig, genau. Also wann was rund zum Runterkommen und so. Ja.
Es ist ja auch ein Genre mit relativ festen Regeln, also es gibt ja immer die zentrale Ballade im Musical und so weiter und da muss es immer so eine Reprise geben von irgendeinem Song.
Kamst du da an mit so einer kleinen, als du da ankamst im Studio, kamst du da bitte an mit so einer kleinen Pfeife, wo man selber so den Ton, sich selber so ein E gibt oder sowas?
Nee, ich kam mit so einem,
mit so einem Seidenschal. Leute, ich hab das.
Ich kam in so einem Buddy mit so Knöchelwärmern und so einem Tanzstock.
Und auch den ganzen Tag nichts geredet und immer so weg abgewunken, so weil du deine Stimme schonen willst und hast nur die ganze Zeit so Ginger, so Zitronenwasser getrunken und so Tee.
One singular sensation.
Hört man die ganze Zeit gehört.
Ich finde Musical ein wahnsinnig tolles Genre. Ich liebe Musicals und das ist, ich will auch mal, ich will mit Maria mal irgendwann demnächst, wenn das auch alles wieder easy geht, nach New York und dann will ich einfach mal 3 Tage nur so Broadway-Musicals pumpen. Also ein paar große und auch ein paar Off-Broadway und so. Das ist ein tolles Genre. Da kommt ja alles zusammen, was ich liebe sozusagen. Deswegen war das toll, da mitmachen zu dürfen und diesen Song von Albrecht einsingen zu dürfen. Und es war sowieso geil, mal wieder in einem Tonstudio einen Song einzusingen. Ich habe ja früher das öfter mit Fritt und Bier und so gemacht und habe total vergessen, wie viel Bock das macht. Und bin jetzt wieder so ein bisschen angefixt, wieder mehr Musik zu machen und auch so ein bisschen professioneller und so. Also es war ein rundum tolles Erlebnis, wofür ich sehr dankbar bin, dass ich da dabei sein durfte.
Schön. Ja. Dann haben wir das auch mal gehört. Also ich werde auf jeden Fall auch wieder angefixt, Musik zu machen, wenn mir jemand ein Teenage Engineering OP einschickt. Danke. In diesem Sinne, wir entlassen euch in die Nacht.
Aufwachen!
Sorry. Und ich sage auf jeden Fall von meinem Teil tschüss, ne? Was sagt ihr?
Ich sag bye bye, wir sehen uns draußen auf der Skaterbahn, Leute.
Baby, bye, 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 bye.
An der Halfpipe. Ich mache jetzt einen Olli und vielleicht noch Nose Flip Grab. Nose Grab.
Nose Grab, ja.
Ich sag ciao, Leute, und wenn ihr ein paar Magazine tauschen wollt, wie ihr es findet.
Gerne benutzt. Ciao, Leute, haut rein. Das war's.
Ciao, macht's gut. Tschüss. Peace.
Auf Wiedersehen. Das war's.
Der Podcast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.